Porque ele pode usar essa. Also ich mache jetzt hier einen ganz kurzen, einminütigen Filmvortrag. Weiß nicht, ob euch der Film was sagt, ist ein Film aus der Reihe Perfekte Filme. Dauert eine Minute, ganz kurz nur, ist aus drei Fotos zusammengebaut, die ich in Wroclaw gemacht habe. Und so ein bisschen
Synthesizer. Weil du in Wroclaw warst.
Weil ich da gespielt habe. Endstation Amerika und jetzt, das ist so mein Andenken, was ich mitgebracht habe. Also es ist, vielleicht seid ihr etwas erstaunt, weil das ein bisschen seltsam ist oder so, aber schaut es euch einfach mal an. Ja, ja, wahrscheinlich hoffentlich, ja. Also viel Spaß, ja.
Wenn du seltsam bist, sind wir nicht erstaunt.
Ist auch Sound?
Ja, ja, ja. Ja, läuft. Also herzlich willkommen, 16. Dezember 2002 zu unserem nächsten Seminar. Heute Abend nach unseren letzten Reihen, die wir ja schon hier gemeinsam verbracht haben, freue ich mich, dass nun unser neuer Gast eingetroffen ist, nach einigen Komplikationen mit den neuen Flugplänen der Lufthansa oder British Airways oder der Bundesbahn, weiß ich nicht genau. Wir werden also heute weiter forschen, Atheismus auf der Suche nach diesem neuen, nach dem Gefäß mit alten oder neuen Inhalt zu füllen. Was ist das? Wo geht's hin? Ich denke, dass da heute Abend auch einige Ideen kommen und wir dann morgen wirklich um 12 Uhr auf der Probebühne in Ekstase geraten mit diesen ganzen Vorträgen, die wir jetzt hier erlebt haben und sie dann auswerten. Gerade hier wird sicher auch morgen Mittag schon auf 180 sein. Ich freue mich auch, dass heute ein paar neue Gäste dazugekommen sind, die mitzuhören. Und wer also Fragen stellen möchte, weil unser Gast auch gesagt hat, dass es ihm am liebsten wäre, wenn wir wirklich dann schon früh einfallen in den Fragechor oder nach einer gewissen Zeit zumindest nicht zu lange warten damit, dann wäre ihm das sehr recht. Jetzt redet Karl ganz kurz was zu unserem Gast und heute Abend begrüße ich herzlich Boris Kreuz.
Was ich jetzt zu sagen habe, soll nicht allzu lang werden. Ich schließe mich erstmal den Worten meines Vorredners an. Ich begrüße alle ganz herzlich, besonders aber Professor Dr. Boris Kreuz von der Kunsthochschule Karlsruhe. Boris Kreuz ist Philosoph, Kunsttheoretiker, besonders Russland-Spezialist. Alle, die unsere Publikationen hier verfolgen, wissen, dass er in dem Band 1 seine Theorie des Verdachtes auf konzise Weise erläutert hat. Also wenn, das kann ich vielleicht schon mal kurz sagen, weil da kommen wir wahrscheinlich heute nicht so zu, aber wir hatten da schon mal neulich drüber geredet. Wenn man an nichts mehr glauben kann und jeder feste Boden beseitigt ist, gibt es immer noch einen archimedischen Punkt, einen festen, unverrückbaren Punkt. Alles, was jemand sagt, kann man verdächtigen. Insofern bezeichnet Kreuz das den Verdacht als Basismedium. Und das Licht unter jedem Medium liegt als Grundlage der Verdacht. Ohne Verdacht gäbe es überhaupt keine Medien, gäbe es also auch keine Kunst. Und wenn einer Schwierigkeiten hat, dass es nichts gibt, an das man sich halten kann, an den Verdacht kann man sich immer halten. Das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Ich wollte noch sagen, Boris Kreuz ist wirklich, seitdem wir hier angefangen haben, 1992, ich durfte ja damals auch dabei sein, tatsächlich eine der wichtigsten theoretischen Referenzinstanzen. Und es gibt das allererste Video von der Volksbühne, vielleicht erinnern sich da noch welche, wo so von ganz weit her aus Marzahn man mit einem Auto durch die ganzen Straßen fährt, dann kommt plötzlich die Volksbühne, dann geht die Kamera in die Volksbühne rein, geht man einmal kurz um die Bühne rum, um dann bei Frank Castorf im Zimmer zu landen. Und da hängt ja nicht nur dieses, könnte man fast meinen, von Groß inspirierte Bild, Stalin, das ist der Frieden, an der Wand, sondern in diesem kleinen Video liegt eben Castorf auf seinem damals noch ganz neuen schwarzen Ledersofa und liest ein Buch. Er selbst ist nicht richtig erkennbar, weil er so etwas Flimmern über den Augen hat, dass man ihn etwas unkenntlich macht. Er liest nämlich von Boris Groß das Buch und damit wären wir vielleicht beim Thema Gesamtkunstwerk Stalin. Dieses Buch ist nach wie vor sehr zu empfehlen. Da wird nämlich gezeigt, letztlich das, was die Deutschen, also inklusive Flingensief, sich immer nur denken, das machen die in Russland wirklich. Ne? Das heißt also, es gibt viele Unterschiede, da wird vielleicht Boris Groß auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber der eigentliche Grundunterschied kann man auch in diesem Buch hier nachlesen, ist, dass die deutschen Gedanken schwer und datenarm sich immer nur denken, man müsste mal und man sollte mal. Und die Russen sind völlig unbefangen und setzen es einfach in die Tat um. Dem steht allerdings eins entgegen, dass die Russen auch um die Bestimmung der menschlichen Seele wissen. Und die eigentliche Bestimmung der menschlichen Seele ist es, absolut faul zu sein und nichts zu tun. Deshalb gibt es auch in der russischen Seele eben diesen Widerspruch. Auf der einen Seite wird immer alles in die Tat umgesetzt, ob das nun Nietzsches Übermensch oder Hegels und Marxes Dialektik ist, oder die Revolution. In Russland wird es gemacht, in Deutschland wird es gedacht. Schlingensief ist jetzt der Hoffnungsträger, der zeigt, dass das umgekehrt stattfinden konnte, auch möglicherweise. Ja, ich weiß ja nicht, ich fühle ja so russisch. Bei unserem letzten Gespräch haben sich Boris Groß und ich eigentlich über den Satz verständigt, der stammt weder aus Russland noch aus Deutschland, sondern aus Italien. Und der heißt sono nato stanco e vivo per riposare. Das heißt, ich bin müde geboren und lebe, um mich auszuruhen. Und deshalb höre ich jetzt auch auf und lasse andere arbeiten. Danke.
Gut, ich bin in diesem Sinne eine sehr unrussische Gestalt, weil ich gar nichts in die Tat umsetze, nur eben rede. Und sogar so weit, dass ich entweder vergessen habe oder habe mir gedacht, es geht tatsächlich nur um ein Gespräch, auch keine Notizen gemacht hat oder mitgenommen hat, welche ich immer schon hatte. Und deswegen versuche ich eben etwas zu improvisieren zu diesem Thema. Das Thema ist zunächst einmal angekündigt durch den Namen ATA. Und diese ganze Geschichte des 11. September. Und in diesem Sinne habe ich das schon mich zu Wort gemeldet und wiederhole das vielleicht bei dieser Gelegenheit, ein gewisses Unbehagen in Bezug darauf, wie die Presse und öffentliche Meinung meistens auf dieses Ereignis reagieren. Nämlich in der Form einer Ursachenforschung generell. Das heißt, man fragt sich, wie ist es sowas möglich? Wo liegen die Ursachen des Terrorismus? Wo liegen die Ursachen dessen, dass die Menschen das tun, was sie getan haben? Und wäre es nicht möglich, wünschenswert auf jeden Fall, diese Ursachen zu eliminieren? Und wird man diese Ursachen eliminieren, dann wird man auch diese Wirkungen eliminieren. Also die Leute denken meistens in Kausalbegriffen, ja, und versuchen Terrorismus durch diese Kausalitäten zu erklären. Und da gibt es ja im Grunde bei dieser Ursachenforschung zwei große Ursachenvermutungen. Eine ist, dass die Völker in der dritten Welt sehr arm sind und schlecht leben und unterdrückt sind. Und deswegen reagieren diese Völker in dieser Form, in der sie reagieren, das heißt gewaltsam. Und so, wenn man die Ursache des Terrorismus eliminieren will, da soll man im Grunde helfen, die Unterdrückung, die Benachteiligung und die Armut in der dritten Welt eliminieren. Tut man das, eliminiert man dadurch auch die Wirkung, das heißt den Terrorismus. Nun scheint mir aber diese These sehr unglaubwürdig zu sein. Und nicht, weil ich etwa ein schlechter Mensch bin, der dagegen ist, den Völkern der dritten Welt zu helfen und ihre Situation in ökonomischer und sonstiger Hinsicht zu mildern. Ganz im Gegenteil, selbstverständlich begrüße ich jede Verbesserung auf diesem Gebiet. Was mich aber misstrauisch macht, ist diese Verbindung. Das heißt, ich frage mich, ob es tatsächlich so ist, dass die Beseitigung dieser Ursache zur Beseitigung der Wirkung führen könnte. Und wenn man jetzt ganz empirisch die Leute anschaut, die ATTA und die Leute um ATTA herum und die ganze Al-Qaida-Organisation, wie sie funktioniert, merkt man, wir haben mit Repräsentanten einer gebildeten und wohlhabenden Klasse zu tun. Wir haben zu tun mit den Leuten, die aus Saudi-Arabien kommen oder aus reichen Familien in Ägypten, Libanon, die auch lange Zeit in Deutschland gelebt haben und waren hier auch zum Teil sehr erfolgreich. Deutschland ist auch kein armes Land der dritten Welt. Und die ja durch ihre Fertigkeiten, durch ihre Innovationskraft, durch ihre Unternehmenslust, auch durch die Möglichkeiten, technische und sonstige, die sie auf den Tag gelegt haben, ganz eindeutig sich ausgewiesen haben als Teile der internationalen, kosmopolitischen Oberschicht.
Okay, ich wollte nur sagen, also ich mache jetzt hier einen ganz kurzen, einminütigen Filmvortrag. Weiß nicht, ob euch der Film was sagt, ist ein Film aus der Reihe Perfekte Filme. Dauert eine Minute, ganz kurz nur, ist aus drei Fotos zusammengebaut, die ich in Wroclaw gemacht habe. Und so ein bisschen
Synthesizer.
Weiter gespielt habe. Endstation Amerika. Und jetzt, das ist so mein Andenken, was ich mitgebracht habe. Also es ist, vielleicht seid ihr etwas erstaunt, weil das ein bisschen seltsam ist oder so, aber schaut es euch einfach mal an. Ja, ja, wahrscheinlich, hoffentlich, ja. Also viel Spaß, ja.
Wenn es seltsam ist, sind wir nicht erstaunt.
Ja? Ja, 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 läuft. Also herzlich willkommen, 16. Dezember 2002 zu unserem nächsten Seminar. Heute Abend nach unseren letzten Reihen, die wir ja schon hier gemeinsam verbracht haben, freue ich mich, dass nun unser neuer Gast eingetroffen ist, nach einigen Komplikationen mit den neuen Flugplänen der Lufthansa oder British Airways oder der Bundesbahn, weiß ich nicht genau. Wir werden also heute weiter forschen, Atheismus auf der Suche nach diesem neuen, nach dem Gefäß mit alten oder neuen Inhalt zu füllen. Was ist das? Wo geht's hin? Ich denke, dass da heute Abend auch einige Ideen kommen und wir dann morgen wirklich um 12 Uhr auf der Probebühne in Ekstase geraten mit diesen ganzen Vorträgen, die wir jetzt hier erlebt haben und sie dann auswerten. Gerade Hirn wird sicher auch morgen Mittag schon auf 180 sein. Ich freue mich auch, dass heute ein paar neue Gäste dazugekommen sind, die mitzuhören. Und wer also Fragen stellen möchte, weil unser Gast auch gesagt hat, dass es ihm am liebsten wäre, wenn wir wirklich dann schon früh einfallen in den Fragechor oder nach einer gewissen Zeit zumindest nicht zu lange warten damit, dann wäre ihm das sehr recht. Jetzt redet Karl ganz kurz was zu unserem Gast und heute Abend begrüße ich herzlich Boris Kreuz.
Was ich jetzt zu sagen habe, soll nicht allzu lang werden. Ich schließe mich erstmal den Worten meines Vorredners an. Ich begrüße alle ganz herzlich, besonders aber Professor Dr. Boris Kreuz von der Kunsthochschule Karlsruhe. Boris Kreuz ist Philosoph, Kunsttheoretiker, besonders Russland-Spezialist. Alle, die unsere Publikationen hier verfolgen, wissen, dass er in dem Band 1 seine Theorie des Verdachtes auf konzise Weise erläutert hat. Also wenn, das kann ich vielleicht schon mal kurz sagen, weil da kommen wir wahrscheinlich heute nicht so zu, aber wir hatten da schon mal neulich drüber geredet. Wenn man an nichts mehr glauben kann und jeder feste Boden beseitigt ist, gibt es immer noch einen archimedischen Punkt, einen festen, unverrückbaren Punkt. Alles, was jemand sagt, kann man verdächtigen. Insofern bezeichnet Groß das den Verdacht als Basismedium. Und das liegt unter jedem Medium, liegt als Grundlage der Verdacht. Ohne Verdacht gibt es überhaupt keine Medien, gibt es also auch keine Kunst. Und wenn einer Schwierigkeiten hat, dass es nichts gibt, an das man sich halten kann, an den Verdacht kann man sich immer halten. Das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Ich wollte noch sagen, Boris Preuß ist wirklich, seitdem wir hier angefangen haben, 1992, ich durfte ja damals auch dabei sein, tatsächlich einer der wichtigsten theoretischen Referenzinstanzen. Und es gibt das allererste Video von der Volksbühne, vielleicht erinnern sich da noch welche, wo so von ganz weit her aus Marzahn man mit einem Auto durch die ganzen Straßen fährt, dann kommt plötzlich die Volksbühne, dann geht die Kamera in die Volksbühne rein, geht man einmal kurz um die Bühne rum, um dann bei Frank Castorf im Zimmer zu landen. Und da hängt ja nicht nur dieses, könnte man fast meinen, von Groß inspirierte Bild, Stalin, das ist der Frieden, an der Wand, sondern in diesem kleinen Video liegt eben Castorf auf seinem damals noch ganz neuen schwarzen Ledersofa und liest ein Buch. Er selbst ist nicht richtig erkennbar, weil er so was Flimmern über den Augen hat, dass man ihn etwas unkenntlich macht. Er liest nämlich von Boris Groß das Buch, und damit wären wir vielleicht beim Thema Gesamtkunstwerk Stalin. Dieses Buch ist nach wie vor sehr zu empfehlen. Da wird nämlich gezeigt, letztlich, das, was die Deutschen, also inklusive Flingensief, sich immer nur denken, das machen die in Russland wirklich. Ne? Das heißt also, es gibt viele Unterschiede, da wird vielleicht Boris Groß auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber der eigentliche Grundunterschied, kann man auch in diesem Buch hier nachlesen, ist, dass die Deutschen Gedanken schwer und tatenarm sich immer nur denken, man müsste mal und man sollte mal, und die Russen sind völlig unbefangen und setzen es einfach in die Tat um. Dem steht allerdings eins entgegen, dass die Russen auch um die Bestimmung der menschlichen Seele wissen. Und die eigentliche Bestimmung der menschlichen Seele ist es, absolut faul zu sein und nichts zu tun. Deshalb gibt es auch in der russischen Seele eben diesen Widerspruch. Auf der einen Seite wird immer alles in die Tat umgesetzt, ob das nun Nietzsches Übermensch oder Hegels und Marxes Dialektik ist, oder die Revolution. In Russland wird es gemacht, in Deutschland wird es gedacht. Flingensief ist jetzt der Hoffnungsträger, der zeigt, dass das umgekehrt stattfinden konnte, auch möglicherweise. Ja, ich weiß ja nicht, ich fühle ja so russisch. Bei unserem letzten Gespräch haben sich Boris Groß und ich eigentlich über den Satz verständigt, der stammt weder aus Russland noch aus Deutschland, sondern aus Italien. Und der heißt sono nato stanco e vivo per riposare. Das heißt, ich bin müde geboren und lebe, um mich auszuruhen. Und deshalb höre ich jetzt auch auf und lasse andere arbeiten. Danke.
Gut, ich bin in diesem Sinne eine sehr unrussische Gestalt, weil ich gar nichts in die Tat umsetze, nur eben rede. Und sogar so weit, dass ich entweder vergessen habe oder habe mir gedacht, es geht tatsächlich nur um ein Gespräch, auch keine Notizen gemacht hat oder mitgenommen hat, welche ich immer schon hatte. Und deswegen versuche ich eben etwas zu improvisieren zu diesem Thema. Das Thema ist zunächst einmal angekündigt durch den Namen ATA und diese ganze Geschichte des 11. September. Und in diesem Sinne habe ich das schon mich zu Wort gemeldet und wiederhole das vielleicht bei dieser Gelegenheit. Ein gewisses Unbehagen in Bezug darauf, wie die Presse und öffentliche Meinung meistens auf dieses Ereignis reagieren. Nämlich in der Form einer Ursachenforschung generell. Das heißt, man fragt sich, wie ist es sowas möglich? Wo liegen die Ursachen des Terrorismus? Wo liegen die Ursachen dessen, dass die Menschen das tun, was sie getan haben? Und wäre es nicht möglich, wünschenswert auf jeden Fall, diese Ursachen zu eliminieren. Und wird man diese Ursachen eliminieren, dann wird man auch diese Wirkungen eliminieren. Also die Leute denken meistens in Kausalbegriffen, ja, und versuchen Terrorismus durch diese Kausalitäten zu erklären. Und da gibt es ja im Grunde bei dieser Ursachenforschung zwei große Ursachenvermutungen. Und eine ist, dass die Völker...
Okay, ich wollte nur sagen, also ich mache jetzt hier einen ganz kurzen, einminütigen Filmvortrag. Weiß nicht, ob euch der Film was sagt, ist ein Film aus der Reihe Perfekte Filme. Dauert eine Minute, ganz kurz nur, ist aus drei Fotos zusammengebaut, die ich in Wroclaw gemacht habe. Und so ein bisschen weiter gespielt habe. Endstation Amerika. Und jetzt, das ist so mein Andenken, was ich mitgebracht habe. Also es ist, vielleicht seid ihr etwas erstaunt, weil das ein bisschen seltsam ist oder so, aber schaut es euch einfach mal an. Ja, ja, wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Also viel Spaß. Ja.
Wenn du seltsam bist, sind wir nicht erstaunt.
Warte, sie kann es.
Ist auch saug.
Ja. Ja, 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 läuft. Also herzlich willkommen, 16. Dezember 2002 zu unserem nächsten Seminar. Heute Abend nach unseren letzten Reihen, die wir ja schon hier gemeinsam verbracht haben, freue ich mich, dass nun unser neuer Gast eingetroffen ist, nach allen Komplikationen mit den neuen Flugplänen der Lufthansa oder British Airways oder der Bundesbahn, weiß ich nicht genau. Wir werden also heute weiter forschen, Atheismus auf der Suche nach diesem neuen, nach dem Gefäß mit alten oder neuen Inhalt zu füllen. Was ist das? Wo geht's hin? Ich denke, dass da heute Abend auch einige Ideen kommen und wir dann morgen wirklich um 12 Uhr auf der Probebühne in Ekstase geraten mit diesen ganzen Vorträgen, die wir jetzt hier erlebt haben und sie dann auswerten. Gerade Hirn wird sicher auch morgen Mittag schon auf 180 sein. Ich freue mich auch, dass heute ein paar neue Gäste dazugekommen sind, die mitzuhören. Und wer also Fragen stellen möchte, weil unser Gast auch gesagt hat, dass es ihm am liebsten wäre, wenn wir wirklich dann schon früh einfallen in den Fragechor oder nach einer gewissen Zeit zumindest nicht zu lange warten damit, dann wäre ihm das sehr recht. Jetzt redet Karl ganz kurz was zu unserem Gast und heute Abend begrüße ich herzlich Boris Kreuz.
Was ich jetzt zu sagen habe, soll nicht allzu lang werden. Ich schließe mich erstmal in Worten meines Vorredners an. Ich begrüße alle ganz herzlich, besonders aber Professor Dr. Boris Kreuz von der Kunsthochschule Karlsruhe. Boris Kreuz ist Philosoph, Kunsttheoretiker, besonders Russland-Spezialist. Alle, die unsere Publikationen hier verfolgen, wissen, dass er in dem Band 1 seine Theorie des Verdachtes auf konzise Weise erläutert hat. Also wenn, das kann ich vielleicht schon mal kurz sagen, weil da kommen wir wahrscheinlich heute nicht so zu, aber wir hatten da schon mal neulich drüber geredet. Wenn man an nichts mehr glauben kann und jeder feste Boden beseitigt ist, gibt es immer noch einen archimedischen Punkt, einen festen, unverrückbaren Punkt. Alles, was jemand sagt, kann man verdächtigen. Insofern bezeichnet Kreuz das den Verdacht als Basismedium. Und das liegt unter jedem Medium, liegt als Grundlage der Verdacht. Ohne Verdacht gibt es überhaupt keine Medien, gibt es also auch keine Kunst. Und wenn einer Schwierigkeiten hat, dass es nichts gibt, an das man sich halten kann, an den Verdacht kann man sich immer halten. Das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Ich wollte noch sagen, Boris Kreuz ist wirklich, seitdem wir hier angefangen haben, 1992, ich durfte ja damals auch dabei sein, tatsächlich eine der wichtigsten theoretischen Referenzinstanzen. Und es gibt das allererste Video von der Volksbühne, vielleicht erinnern sich da noch welche, wo so von ganz weit her aus Marzahn man mit einem Auto durch die ganzen Straßen fährt, dann kommt plötzlich die Volksbühne, dann geht die Kamera in die Volksbühne rein, geht man einmal kurz um die Bühne rum, um dann bei Frank Castorf im Zimmer zu landen. Und da hängt ja nicht nur dieses, könnte man fast meinen, von Groß inspirierte Bild, Stalin, das ist der Frieden, an der Wand, sondern in diesem kleinen Video liegt eben Castorf auf seinem damals noch ganz neuen schwarzen Ledersofa und liest ein Buch. Er selbst ist nicht richtig erkennbar, weil er so etwas Flimmern über den Augen hat, dass man ihn etwas unkenntlich macht. Er liest nämlich von Boris Kreuz das Buch und damit wären wir vielleicht beim Thema Gesamtkunstwerk Stalin. Dieses Buch ist nach wie vor sehr zu empfehlen. Da wird nämlich gezeigt, letztlich, das, was die Deutschen, also inklusive Flingensief, sich immer nur denken, das machen die in Russland wirklich. Ne? Das heißt also, es gibt viele Unterschiede, da wird vielleicht Boris Groß auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber der eigentliche Grundunterschied, kann man auch in diesem Buch hier nachlesen, ist, dass die Deutschen Gedanken schwer und datenarm sich immer nur denken, man müsste mal und man sollte mal, und die Russen sind völlig unbefangen und setzen es einfach in die Tat um. Dem steht allerdings eins entgegen, dass die Russen auch um die Bestimmung der menschlichen Seele wissen und die eigentliche Bestimmung der menschlichen Seele ist es, absolut faul zu sein und nichts zu tun. Deshalb gibt es auch in der russischen Seele eben diesen Widerspruch. Auf der einen Seite wird immer alles in die Tat umgesetzt, ob das nun Nietzsches Übermensch oder Hegels und Marxes Dialektik ist, oder die Revolution. In Russland wird es gemacht, in Deutschland wird es gedacht. Flingensief ist jetzt der Hoffnungsträger, der zeigt, dass das umgekehrt stattfinden konnte, auch möglicherweise. Ja, ich weiß ja nicht, ich fühle ja so russisch. Bei unserem letzten Gespräch haben sich Boris Groß und ich eigentlich über den Satz verständigt, der stammt weder aus Russland noch aus Deutschland, sondern aus Italien. Und der heißt Sono nato stanco e vivo per riposare. Das heißt, ich bin müde geboren und lebe, um mich auszuruhen. Und deshalb höre ich jetzt auch auf und lasse andere arbeiten. Danke.
Gut, ich bin in diesem Sinne eine sehr unrussische Gestalt, weil ich gar nichts in die Tat umsetze, nur eben rede. Und sogar so weit, dass ich entweder vergessen habe oder habe mir gedacht, es geht tatsächlich nur um ein Gespräch, auch keine Notizen gemacht habe oder mitgenommen habe, welche ich immer schon hatte. Und deswegen versuche ich eben etwas zu improvisieren zu diesem Thema. Das Thema ist zunächst einmal angekündigt durch den Namen Atlan. Und diese ganze Geschichte des 11. September. Und in diesem Sinne habe ich das schon mich zu Wort gemeldet und wiederhole das vielleicht bei dieser Gelegenheit, ein gewisses Unbehagen in Bezug darauf, wie die Presse und öffentliche Meinung meistens auf dieses Ereignis reagieren. Nämlich in der Form einer Ursachenforschung generell. Das heißt, man fragt sich, wie ist es sowas möglich? Wo liegen die Ursachen des Terrorismus? Wo liegen die Ursachen dessen, dass die Menschen das tun, was sie getan haben? Und wäre es nicht möglich, wünschenswert auf jeden Fall, diese Ursachen zu eliminieren? Und wird man diese Ursachen eliminieren, dann wird man auch diese Wirkungen eliminieren. Also die Leute denken meistens in Kausalbegriffen, ja, und versuchen Terrorismus durch diese Kausalitäten zu erklären. Und da gibt es ja im Grunde bei dieser Ursachenforschung zwei große Ursachenvermutungen. Und eine ist, dass die Völker in der dritten Welt sehr arm sind und schlecht leben und unterdrückt sind. Und deswegen reagieren diese Völker in dieser Form, in der sie reagieren, das heißt gewaltsam. Und so, wenn man die Ursache des Terrorismus eliminieren will, da soll man im Grunde helfen, die Unterdrückung, die Benachteiligung und die Armut in der dritten Welt eliminieren. Tut man das, eliminiert man dadurch auch die Wirkung, das heißt den Terrorismus. Nun scheint mir aber diese These sehr unglaubwürdig zu sein. Und nicht, weil ich etwa ein schlechter Mensch bin, der dagegen ist, den Völkern der dritten Welt zu helfen und ihr Situation in ökonomischer und sonstiger Hinsicht zu mildern. Ganz im Gegenteil, selbstverständlich begrüße ich jede Verbesserung auf diesem Gebiet. Was mich aber misstrauisch macht, ist diese Verbindung. Das heißt, ich frage mich, ob es tatsächlich so ist, dass die Beseitigung dieser Ursache zur Beseitigung der Wirkung führen könnte. Und wenn man jetzt ganz empirisch die Leute anschaut, die ATTA und die Leute um ATTA herum und die ganze Al-Qaida-Organisation, wie sie funktioniert, merkt man, wir haben mit Repräsentanten einer gebildeten und wohlhabenden Klasse zu tun. Wir haben zu tun mit Leuten, die aus Saudi-Arabien kommen oder aus reichen Familien in Ägypten, Libanon, die auch lange Zeit in Deutschland gelebt haben und waren hier auch zum Teil sehr erfolgreich. Deutschland ist auch kein armes Land der Dritten Welt. Und die ja durch ihre Fertigkeiten, durch ihre Innovationskraft, durch ihre Unternehmenslust, auch durch die Möglichkeiten, technische und sonstige, die sie auf den Tag gelegt haben, ganz eindeutig sich ausgewiesen haben als Teile der internationalen, kosmopolitischen Oberschicht. Das war eine typische Aktion der Oberschicht. Und historisch gesehen war der Terrorismus, war der Terror immer eine Beschäftigung der Oberschicht und des Adels. Wenn man die Geschichte des modernen Terrorismus anschaut, dann sieht man, dass diese Ursprünge liegen zum größten Teil oder fast ausschließlich in Russland, zum Teil aber in Italien der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar die ersten Theoretiker und zum Teil Praktiker des Terrorismus, also der Fürst Kropotkin, der mit seinen Schriften sozusagen dieses Denken eingeleitet hat, oder Bakunin gerade, der auch aktiv, zumindest organisatorisch, an der terroristischen Aktivität teilgenommen hat, die kamen aus sehr wohlhabenden und sehr gebildeten Familien. Und die Revolte, die sie verkörpert haben, war die Revolte nicht der unterdrückten Klasse, sondern der Elite. Es gibt so etwas wie eine Revolte der Elite. Und das ist genau das. Bakunin, wie auch Max Stirner und viele andere Frühtheoretiker des Anarchismus und des Terrorismus, haben zu dieser Idee des Terrorismus durch eine Analyse des modernen Terrorismus, durch eine Analyse der hegelischen Philosophie gekommen, und zwar zwei Aspekte der hegelischen Philosophie. Erstens die Verbindung zwischen Staat auf der einen Seite und Souveränität auf der anderen Seite. Die Frage ist, wie kann ich erreichen, dass meine Subjektivität, dass ich als einzelner Mensch souverän wirke. Was heißt die Souveränität? Die Souveränität ist die Fähigkeit, einem Staat einen Krieg zu erklären. Das ist eine moderne Bestimmung der Souveränität. Das heißt, ich bin als Subjektivität und einzelner Mensch und dann souverän, wenn ich mich selbst ermächtige oder wenn ich durch eine transzendente Ermächtigung, durch den Weltgeist oder den Gott oder wie auch immer, eine souveräne Entscheidung treffe, einen Staat anzugreifen. Nur in diesem Augenblick kann ich meine eigene Subjektivität in die Welt als eine souveräne setzen. Das war die erste Überlegung, die man sowohl bei Max Stirner wie auch bei früheren Theoretikern des Anarchismus finden kann und insbesondere bei Bakunin. Und die zweite Überlegung ist die folgende, dass die Negation der Zerstörung unmittelbar eine produktive Kraft ist. Darauf werde ich noch kommen, aber ich möchte zunächst einmal schon jetzt vormerken, dass dieser Satz, der von Bakunin als ersten ausgesprochen worden ist, auch begründet worden ist, dass dieser Akt, der im Grunde Terrorismus als eine sinnvolle, nicht sinnlos, sondern sinnvolle soziale Betätigung begründet, dass dieser Satz nur in der Moderne überhaupt möglich ist. Weil früher war so etwas wie die Zerstörung der Ikanaklasmus, ja, und so weiter, die Erschütterung der existierenden Ordnung nur ein Übergang. Nur ein Übergang, um eine neue Ordnung zu schaffen. Wir haben eine Ordnung, wir haben die Zerstörung, Unterwandlung dieser Ordnung, wir haben ein Chaos und nach einer gewissen Zeit des Chaos entsteht eine neue Ordnung. Das war der Rhythmus, in dem die Geschichte überhaupt gedacht worden war. Und wenn man noch die Literatur aus der Weimarer Zeit liest, zum Beispiel, wenn man erzählt über die Gewalt von Benjamin liest, dann ist es nach wie vor diese Idee drin, ja, dieser Zyklus drin. Nun aber ist schon Bakunin zum Schluss gekommen, dass die Negation und die Zerstörung selbst eine ein Verfahren ist, wenn man will, ein künstlerisches Verfahren, ist eine Produktivkraft in sich. Und zwar unter den Bedingungen der neuen Medien, damals war die Presse. Das heißt, indem ich etwas zerstöre, erzeuge ich durch die mediale Berichterstattung, damals durch die Presse, ich erzeuge Bilder durch die Zerstörung selbst. Ich erzeuge Bilder und diese Bilder sind real. Das sind reale Produkte unserer Kunst oder unserer medialen Zivilisation. Und seitdem arbeitet die moderne Kunst übrigens mit diesen Mitteln. Das heißt, wenn zum Beispiel Malevich sozusagen alle Bilder wegwischt und das schwarze Quadrat lässt, dann weiß er, dass dieses schwarze Quadrat nicht eine Folie ist, auf der dann etwas anderes entstehen soll, sondern als Bild der Zerstörung ist immer schon ein Bild. Das heißt, hier wird die Zerstörung, die Wegwischung, die Negation als Verfahren, als künstlerisches Produktionsverfahren eingesetzt. Und das ist die Möglichkeit, unter der der Terrorismus die Negation, die Souveränität überhaupt in allen ihren Formen entwickeln könnte. Und wir wissen ja auch, und wir konnten das auch sehen, bei den Medienberichterstattung, die ich war, über dieses Ereignis, dass die Attentäter die stärksten Bilder der neuen Mediengeschichte tatsächlich produziert haben. Das heißt, sie haben etwas unmittelbar produziert mit dem Mittel der Zerstörung. Die Zerstörung der Bilder produziert Bilder der Zerstörung ohne jede oder jeden Intervall. Medialen Intervall. So unmittelbar. Und das ist der Grund, warum so etwas wie ein Terrorist möglich ist. Weil der Terrorist ist ein Beruf. Ist ein moderner Beruf. Ist genauso ein moderner Beruf wie Website-Designer oder ich weiß nicht was. Ja. Medienberater oder Unternehmensberater. Ja, sagen wir Unternehmensberater. Also typisch moderner Beruf. Warum? Weil wir haben in unserer Zivilisation einkadiert, immer schon anwesend, diese Produktionsmöglichkeit. Ja, wir haben dieses operatives Feld und wir haben von Anfang an die Möglichkeit, auf diese Weise Dinge herzustellen. Und wir wissen, dass wenn in der Zivilisation ein Ort ist, an dem man seine Fähigkeiten einsetzen kann, tut man das. Ja? Alles, was getan werden kann unter die Bedingungen einer bestimmten Kultur, wenn die Kultur diese Bedingungen schafft, wird getan. Deswegen braucht man überhaupt nach keiner weiteren Ursache zu forschen. Die einfache Gegebenheit, dass in unserer Kultur diese Produktion möglich ist, dass in unserer Kultur eine Karriere gemacht werden kann, ja, mit dem Terrorismus, weil Terrorismus ist sozusagen eine Karrieremöglichkeit in unserer Welt, wie jeder andere, wie gesagt. Und man kann eine Karriere machen, ja, und wenn man eine Karriere machen kann, macht man sie. Wenn man schon über die Kunst spricht, in diesem Zusammenhang, dann ist dieser ist gerade der Punkt, denke ich, wo die Analogie hundertprozentig ist. Also nicht die ästhetische Wirkung, sondern das Verhältnis dieser Wirkung zu ihrer Ursache. Weil wenn man zum Beispiel sich fragt, warum Kunst produziert wird, und in der Summe auf diese Frage, der Antwort auf diese Frage, die Literatur des 20. Jahrhunderts und insbesondere die Literatur unserer Zeit anschaut, dann merkt man, dass man ständig nach der Ursache dessen fragt, warum der Künstler zum Künstler geworden ist. Ja, und das ist genau die Idee. Man tut das nicht in Bezug auf den Elektroingenieur. Man tut das nicht in Bezug auf Zahnarzt. Ja, man schreibt keine Bücher darüber, warum Zahnarzt zum Zahnarzt geworden ist. Warum Unternehmerberater zum Unternehmerberater geworden ist. Weil man weiß, weil es sich lohnt. Ja. Aber man fragt sich, warum der Künstler zum Künstler geworden ist. Und im Grunde auch mit dem Ziel, mehr oder weniger offen zugegeben, diese Ursachen zu eliminieren und damit auch die Kunst zu eliminieren. Das war im Grunde die Psychoanalyse, die weitgehend die Diskussion beherrscht, nach wie vor. Also der Traumadiskurs, ja, Traumadiskurs als der Diskurs über die Kunst, die heute herrscht. Der Traumadiskurs ist nichts anderes als Erklärung entsprechend dieser Ursache-Theorie. Das heißt, man sagt, der Künstler hat so viel Liebe da, diese Liebe da hat keinen guten Ausweg gefunden, weil er zu wenig sich betätigt hat auf diesem Feld, vor allem als Kind. Und dann jetzt muss es sozusagen ein Ventil geschaffen werden, um diese unverbrauchte libidinöse Energie sozusagen zu kanalisieren. Also hätten die Eltern und Bekannte rechtzeitig aufgepasst und seine sexuelle Energie sozusagen irgendwie besser verwaltet, dann hätten wir die ganze Schlamassel von der Kunst auch nicht. Und unter dieser Perspektive wird im Grunde nach wie vor die Kunst gesehen und nicht nur von der Gesellschaft, sondern von der Künstler selbst. Zum Beispiel, ich hatte so eine prägende Erfahrung in dieser Hinsicht und als ich diese ganze Ursachenforschung in Bezug auf Ada und andere gelesen habe, dann habe ich mich sofort erinnert an diese Szene. Ich ging durch den Boston, ja, mal, also bei diesem Wetter, ja, ich heute in Berlin, und musste mich wirklich retten und erholen und so ging in ICA, also Institute for Contemporary Art. So ein relativ kleiner Raum und da war die Ausstellung von über 20 jungen Bostoner Künstlern. So junge Leute zwischen 19 und 22, glaube ich, 23. Und die haben sehr unterschiedliche Kunst gezeigt, das war die abstrakte Malerei, das war die Aktion, das war eine Installation, da war das und das war jenes, also sehr, sehr pluralistisch irgendwie so durch die ganze Palette. Und so halt, so nicht so besonders, aber ja gut, okay. Und dann bin ich nach unten gegangen, um einen Kaffee zu trinken und zu meiner Erstaunung eines Mannes ja, habe ich entdeckt doch eine Videoband. Diesem Videoband, alle diese 20 Künstler, einer nach dem anderen, haben erzählt, warum sie dazu gekommen sind, überhaupt diese Kunst zu machen, die sie eben oben gezeigt haben. Und da war ganz interessant, die Kunst war sehr unterschiedlich, wie gesagt, ausgeprägt, aber die Erklärung war nur eine, das war die Kindheitstrauma, es war keine einzige Erklärung. Und zwar, einer hat immer nur seine Tante gemalt, also konnte ich das verstehen, hat seine Tante gemalt, weil sie sich erhängt hat an dem Tag, an dem er geboren war. Und dann wurde es ihm irgendwann mitgeteilt, die Kindheit war so traumatisiert, dann malte diese Tante seitdem. Die andere hat beobachtet, wie ihr Vater eine Katze überfahren hat neben dem Haus und war außer schockiert und jetzt beschäftigt sich mit der Katze. Und das war für mich eben sehr lehrreich, weil man eben halt sehr unterschiedliche Kunstwelten meint zu entdecken. Ja. entdeckt aber immer das Gleiche, ja? Eben diese Kindheitstrauma, eben diese Ursache. Und dann habe ich allerdings doch gefragt, nach welchem Kriterium diese 20 Künstler ausgewählt worden waren. Und man hat mir gesagt, sie waren alle ausgewählt, weil sie in den letzten Jahren Stipendium von der Stadtrat Boston bekommen haben für ihren Kunst. Und so habe ich mich gefragt, was ist die plausiblere Ursache, ja? Dafür, dass sie diese Bildung gemacht haben. Die überfahrene Katze oder zwei Jahre Scholarship. Also so wie ich bin, ja, tendiere ich eher zur zweiten Erklärung. Auf jeden Fall schien es mir unplausibel zu sein, dass eine Ursache zu so unterschiedlichen Gründen führt. So, vielmehr habe ich mir gedacht, jeder hat nach einer Nische gesucht, ja, sich gefragt, wer hat noch für welche Kunst kein Stipendium bekommen, hat es gemacht und hat tatsächlich ein Stipendium bekommen, bis alle Stipendien nicht weg waren. Und diese Verfahren schien mir irgendwie spontan plausibel zu sein. Und so scheint es mir, dass es nach diesem Prinzip auch Terrorismus von Thailand. Das heißt, wo ist ja noch kein Terrorakt stattgefunden? Ja? Mal in Indonesien, mal so, mal so. Und meistens übrigens ganz offensichtlich an Urlaubsorten und touristischen Zentren. Also wenn man generell die Karte des modernen Terrorismus so mal veranschaulicht, das sind alle klassische Urlaubsorte. Ja? Das sind Kaukasus, Korsika, Baskenland, also nicht nur muslimische Terrorismus, Baskenland, dann kommt eben Palästina, ja, klassische Jugoslawien, ja? Alle klassisch Adrian, ja? Alle klassischen Urlaubsorte. Es gibt also eine gewisse Verbindung zwischen Urlaub, Tourismus und Terrorismus, weil sie alle, und das wäre meine zweite These, weil sie alle eine Form des Konsums sind. Also im Grunde geht es bei Terrorismus um ein tatsächlich künstlerisch gestalteter, radikaler Konsumismus. Aber der Konsum ist nichts anderes als Zerstörung, jetzt Verbrauch. Und der größte Konsument ist tot, selbstverständlich. Im Grunde, jeder Konsument, indem er konsumiert, das heißt verbraucht, gebraucht und verbraucht, nichts anderes dich in seiner Figur verkörpert als die Figur des Todes. Der Tod ist sozusagen, frisst alles, ja, oder verbraucht alles. Der Wille zum Konsum ist im Wesentlichen der Wille zum Tode. Das heißt, der Wille selbst ist noch im Leben mit dem Tod zu identifizieren. Und dann ist es ja eben plausibel, warum gerade diejenigen, die aus elitären, internationalen, kosmopolitischen Oberschicht kommen, dazu tendieren, Terroristen zu werden. Ja, weil das ist sozusagen eine Vorsetzung des Konsumverhaltens, das sie von ihren Eltern gelernt haben. Im Grunde Saudi-Arabien, saudi-arabische Scheichs und Prinzen, ja, sind weltweit bekannt für spektakulären, ostentativen Konsum. Und für mich ist diese Art Terrorismus einfach eine Vorsetzung, radikale Vorsetzung dieser konsumistischen Grundhaltung, die ja übrigens schon als solche weitgehend in der ökonomischen Moralie von Bataille beschrieben worden war. Das heißt, der souveräne Konsum, souveräne Verbrauch und Selbstverbrauch, ja, etwa des Menschen, ist ja nichts anderes als radikalisierte Konsumhaltung. Bei ihm gibt es ja auch sogar eine Stelle, wo er den Kauf der Diamanten mit dem Krieg vergleicht. Ja. Beide sind sozusagen Waffen, das geht zum Fenster. Ja. Und in diese zwei Akte, sozusagen Diamantenkauf und Diamantenkauf im Krieg, sind als zerstörerische, eben konsumierende Konsumverhalten und so weiter praktisch identisch. Nun, wenn man von dieser Perspektive ausgeht, dann sieht man in dieser Art des ostentativen Verbrauchs, ja, des ostentativen Konsums im Sinne von Partei ein Akt von Potlatsch. Sie erinnern sich dass in vielen Stämmen, ja, ich war vor allem in Nordamerika, sozusagen Ostentativ und Konsum ersetzt worden war unter erschwerten Bedingungen, also als nächste Phase, die extreme Phase, durch die einfache Zerstörung der Güter. Das heißt, ein bestimmter Stamm zerstört eine bestimmte Masse der Güter und ein anderer Stamm im Wettbewerb zerstört seine Güter und so weiter und so fort. In diesem Sinne ist es ja auch der Islam. Und Islam ist eine zweite Schiene der Ursachenforschung, im Sinne von Huntington, im Sinne von Determiniertheit, nicht durch die ökonomische Verhältnisse, sondern Determiniertheit durch die kulturelle Prägung. Ja. Dass wir sozusagen mit Clash of Civilizations zu tun haben, wir haben sozusagen mit Leuten zu tun, die durch keine Aufklärung gegangen sind, die durch die Moderne nicht durchgegangen sind, die sind ja praktisch in einer Situation diese kulturelle Prägung geblieben. Und dann ist der Ratschlag, wie man diese kulturelle Determiniertheit, wie man diese kulturelle Ursache eliminiert, ein anderer, man schlägt ja vor so eine Artikularisierung, ja, einfach, so wie Welbeck sagt, ja, einfach, viele Kondome schicken, ja, und so weiter und so fort. Und dann werden Leute nicht mehr terrorisiert. Das heißt, sozusagen, ein Vorschlag, also von Welbeck, der ein Freudsch ist. Ja? Wenn man so rechtzeitig Künstler mit Kondomen versorgt, dann wird er kein Künstler. Oder wenn man Terroristen rechtzeitig mit Kanonen versorgt, dann wird er kein Terrorist mehr. Die gleiche Art Ursachenforschung. Nun aber würde ich behaupten, dass dieser Islam, von dem die Rede ist, dass dieser Islam ist eingesetzt worden von diesen Leuten, im Grunde als Redemittel. Ja? Also für den Islam interessiert sich derjenige, der ein neues Buch schreiben soll, die islamische Theologie nach vorne bringen soll, die islamische Gesellschaft befreien soll, was auch immer. Diese Leute haben mit dem Islam überhaupt nicht angefangen. Sie haben Islam dort gelassen, wo der Islam ist. Ja. Sie haben diesen Islam als ein fertiges, abgeschlossenes Produkt betrachtet und strategisch eingesetzt. Und jetzt von ihnen zu sagen, die sind islamistisch geprägt, ist das Gleiche, wenn man ein Pissoir von Duchamp im Museum sieht und sagt, Duchamp hat wahrscheinlich sein ganzes Leben im Klo verbracht und so konnte ich sozusagen nicht lassen, auch im Museum ein Pissoir aufzustellen. Diese Prägung ist ja genauso ein Mythos wie diese ökonomische Ursache. Wir haben mit der versierten internationalen Elite zu tun, die bestimmte fertige zivilisatorische Produkte, im Islam ist ein fertiges zivilisatorisches Produkt, strategisch medial einsetzen, um dann eine Bühne zu schaffen, einen Kontext zu schaffen, in dem sie dann frei agieren können. Das hat sehr viel mit der modernen medialen Strategie zu tun. Das hat überhaupt nicht mit irgendwelcher Konditionierung durch die islamische Gesellschaft zu tun. Und wie das gemacht worden war, die ganze Aktion war gemacht als Patchwork aus verschiedenen Elementen, medialen Elementen, aus amerikanischen Filmen von Independence Day, von dem Islam als eben diese Bedrohung von uns und so weiter und so fort. Das heißt, das war alles strategisch arrangiert, das war eine Collage gemacht, eine Videocollage gemacht. Und im Grunde, wenn man sich überhaupt fragt, was ist der Bin Laden, ja? Oder was ist das für uns? Ganz klar, Bin Laden ist ein Videokünstler, weil das Einzige, was wir von Bin Laden kennen, sind die Videos. Wir kennen von ihnen überhaupt nicht. Es ist ein Videokünstler. Es ist ein Videokünstler, der mit der Welt per Medium Video kommuniziert. Er schickt ständig Videos. Und diese Videos sind ziemlich perfekt gemacht. Wie perfekt gemacht sie sind, das merkt man, wenn man Videos sind oder Filme sieht, und inzwischen kann man sie sehen, sie laufen ab und zu im Fernsehen, die Amerikaner gefunden haben und entdeckt haben. in Afghanistan, also Lernvideos und Lernfilme, die nicht speziell produziert worden waren für den Medienkonsum. Und da merkt man, wie schlecht sie sind. Wie schlecht sie sind, wie schlecht Bin Laden da aussieht, dass sie selbst nicht ähnlich und so weiter. Nur wenn man diese Geschichte sieht, beginnt man richtig einzuschätzen, wie perfekt im Grunde diese Video als Videokunst gemacht sind. Ich habe da in der Zeit, ich glaube vorletzten und vorvorletzten Zeit, war ein großer Text darüber mit Klagen darüber publiziert, dass die Videokunst sich schlecht ideal verbreitet heutzutage. Aber diese Videokunst verbreitet sich ganz gut. Und das geht weiter, ja? Wenn man zum Beispiel diese Tschetschenien-Geschichte, also die Erstürmung des Theaters in Moskau sieht. Ich weiß nicht, ob es so bekannt geworden ist mit der westlichen Presse, aber in der Zeit dieser Geiselnahme oder dieser sozusagen Vorlauf, diese Sprengung, oder wie auch immer. Der Regisseur des Spektakels saß im Theater. Und er wurde gebeten von den Führer der Terroristen von Baraj speziell, einen Videofilm herzustellen. Und zwar als Collage, als Montage aus dem Material, das entfernt worden war von den Überwachungsvideos. Ja, weil die Überwachungsvideos haben diese ganze Erstürmung fixiert. Sie wollten aber für diese Erstürmung einen sozusagen einen Werbefilm machen, was sie als heroische Helden zeigt, und zwar unter der Einsetzung einer spezifischen Montage aus diesen Videobildern entnommen der Überwachungskameras. Was wir schon mal erlebt haben in Bezug auf Adel, war nach dem Attentat, hat man von allen möglichen Überwachungsvideos rausgeholt, seine Bilder. Wer Geld bekommt in einer Bank, wer etwas kauft, wer es eintritt, es gibt inzwischen Dutzende von Aufnahmen. Also in diesem Sinne wollten sie den Film produzieren. Und das ist das avancierteste Verfahren, das es zur Videoproduktion das überhaupt gibt. Ja. Unsere ganze junge Künstler in ZKM machen nichts anderes, als sie produzieren. Videofilme, diese Collage von den Überwachungskameras, das ist sozusagen das absolute Alarm. Wir haben also hier mit einem gewissen Spiel mit den Medien, mit den Möglichkeiten zu tun. Und zwar, und damit möchte ich ja im Grunde abschließen, dieses Spiel setzt etwas voraus, was eine Ebene voraus, die ja schon von Karl abgeschlossen worden war, eben diese Ebene des Verdachts. Warum dieses Ereignis für uns so interessant ist? Ich denke deswegen, weil wir lange Zeit im Zustand einer utopischen Erwartung gelebt haben. Also ich nicht, wenn ich sage wir, das ist so subjektives Wir. Aber die meisten Leute sagen, wurden beherrscht von der utopischen Vision eines entgrenzten oder sich ständig entgrenzenden Welt. Einer Welt der medialen Subjektlosigkeit, wo das Subjekt seine Fähigkeit verliert, die Dinge zu kontrollieren. Als Subjekt verstanden, wie Michel Foucault das Subjekt versteht. Also als Kontrollinstanz, als Verwaltungsinstanz, als Zensurinstanz, als staatlich verankerte, institutionell verankerte Überwachungsinstanz. Das heißt, diese neue mediale Utopie, deren, sagen wir, Metapher viel mehr als Realisierung Internet dient. Und die ganze sozusagen libidinose Investition, ja, die utopische Investition, ja, die auf Internet projiziert worden war, dass diese mediale, entgrenzte medialen Raum, sozusagen so etwas wie der mediale Boden oder sagen wir Informationsboden oder signifikative Regime, ja, unter den Füßen jedes autoritären Regimes, ja, und jeder autoritären Subjektivität von unserer Diffusionsentfernung. So, dass diese Subjektivität dekonstruiert wird, ja, dass sie kollabiert, ja, dass sie in sich selbst zusammenliegt. Das war eine große Hoffnung der 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Wir hatten mit einer sehr, sehr langen Utopie zu tun. Wenn man schon die Geschichten der Utopien vor Augen hat, es war eine der langlebigsten, würde ich sagen. Und diese Vorstellung, die perfideste unter allen anderen, dass diese sich ständig expandierende, ständig entgrenzende, desubjektivierende, entsubjektivierende, dekonstruierende mediale Raum unkontrollierbar und so weiter, gleichzeitig so etwas wie Demokratisches, gleichzeitig so etwas wie Demokratie erweitert, weil er die Möglichkeit gibt, allen zu jeder Zeit daran zu partizipieren und eigene Meinung zu sagen. Also die Opposition war das Subjekt als Ort der Reaktion, im meisten Sinne des Wortes, ja, Ort des Konservativen, des Realitätsprinzips auf der einen Seite, und der utopische Traum von Entsubjektivierung und Grenzung und gleichzeitig die ridikulisierte Demokratie damals. Was man übersehen hat, denke ich, ist die Tatsache, dass dieser Raum, und dieser Raum existiert tatsächlich, ja, kann man nicht sagen, dass dieser Raum jede Kontrolle sich entzieht, inklusive der demokratischen Kontrolle. Es handelt sich nicht um die Erweiterung der Demokratie, sondern es handelt sich um einen neuen Raum, in dem eine neue Subjektivität etablieren kann, eine herrschende Subjektivität, nicht eine demokratische Subjektivität. Eine Subjektivität, die in diesem Raum hinter der medialen Oberfläche operiert. Weil wir leben jetzt in einer Situation, in der wir im Unterschied zu den früheren Zeiten, zu den Zeiten von seiner Zeit her, zu den Zeiten von Heidegger, nicht mehr der Illusion erliegen können, dass es das Sein ist, das uns die Bilder schickt. Wir wissen, dass in einer medialen Welt es ist immer jemand, es ist eine Subjektivität, es ist eine Instanz, die Bilder schickt. Die Bilder kommen vom Sein, nicht mehr. Es war immer so, ja? Aber es konnte vom Heidegger übersehen werden. Von uns kann es nicht mehr übersehen werden. Also tot ist. Und wenn wir wissen, dass alle Bilder da sind, weil jemand sie geschickt hat, damit sie da sind, dann etabliert sich eben dieser grundsätzliche Verdacht, in dem eigentlich so etwas wie das heutige mediale Spiel des Terrorismus erst möglich. Wir haben kein staatliches Subjekt, wir haben jetzt ein terroristisches Subjekt, wir haben kein Subjekt der Kontrolle der Oberfläche oder der Zensur, der medialen Oberfläche oder der medialen Bilder im Sinne ihrer Überwachung. Die Überwachung selbst, wie ich gerade gezeigt habe, ist zum Mittel der Produktion des terroristischen Bildes gekommen. Stattdessen haben wir eben diese submediale, wie ich das nenne, im Buch über den Verdacht, ein submedialer Raum, das heißt der Raum, das operative Feld, in dem Bilder entstehen, transportiert, distribuiert und im Endeffekt gezeigt werden. Und das ist eben der Grund, das ist eben der Raum, in dem allerdings nicht nur die Bilder konstruiert werden, was geschickt werden, der terroristische Attentate und so weiter und so fort, sondern diese Attentate selbst zustande kommen und vorbereitet werden. Weil der moderne Terrorismus ist ja eigentlich nicht möglich, ohne das Vorhandenseins eines immer schon entgrenzten und unkontrollierbaren Raums, submedialen Raums. Der submediale Raum ist die kulturelle, zivilisatorische Vorbedingung für die Entstehung einer solchen Subjektivität, die diesen Raum für die Etablierung ihrer Souveränität und ihrer Macht benutzt. Und es ist sicherlich naiv zu denken, dass man diese neue Dimension etwa beseitigen kann. Ja, dass man durch irgendwelche staatliche oder sonstige Maßnahmen dieser Raum einfach abschaffen kann. Dieser Raum kann man nicht abschaffen. Der Staat kann nur seinerseits in diesem Raum operieren. Dann wird er selbst ein terroristischer Staat. Aber er hat keine andere Wahl. Souverän im klassischen Sinne, subjektiven Sinne, sozusagen kontrollierenden Sinne zu sein, kann der Staat nicht mehr, weil es einfach nicht mehr technisch nicht mehr geht. Und so haben wir eine Situation, bei der die klassische Situation, die wir schon oft erlebt haben, bei der eine Utopie in eine Dystopie verwandelt und Traum zu einem Albtraum wird. Und ich denke, dass eben der 11. September war so ein Umschlagspunkt. Ja? Das war der Moment, an dem eine neue Entdeckung dieses subjektiven Raums. Ich erinnere mich ganz gut, als ich das Buch unter Verdacht wahrscheinlich zu früh publiziert habe, 2 Jahre zu früh, war sozusagen die Empörung bereit zu hören, ja? Und vor allem im Internet Seiten zu lesen. Ich habe sozusagen beleidigt diese Utopie und ich habe sozusagen aufgrund meiner totalitären Vergangenheit wahrscheinlich eben traumatisiert, einfach nicht anders können, als so ein freundlicher Mensch zu sein, der, wenn er so eine schöne Utopie sieht, sofort sie in Schmutz ziehen will. Allerdings muss ich ja schon sagen, dass dieses Ereignis nichts anderes ist als einfach ein Beweis, wo es solche Beweise überhaupt gibt. Ja? In solchen Dingen gibt es ja keine Beweise, sondern ein Umschlagspunkt oder ein Drehpunkt, an dem eine Utopie zu einer Dystopie geworden ist. Und wenn für mich die Protagonisten diese Tat interessant sind, da sind sie vor allem als diejenigen, die die Beschaffenheit, die innere Beschaffenheit des submedialen Raums für alle mehr oder weniger offensichtlich gemacht haben, was schon eine ziemliche Leistung ist, wenn auch eine in vielerlei anderer Hinsicht problematisch. Das war's.
Zu beziehen, was ich im Kopf habe, ist auch eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, dass also das Subjekt, das sich souverän konstituieren kann und deswegen den staatlichen Souverän gegenübertreten kann, das braucht sich ja nicht als islamistisch zu definieren, sondern kann sich wie auch immer definieren. Hauptsache, es handelt von sich selbst heraus. Und da meine ich, kann man nicht abendländisches Denken und Denktradition ohne weiteres an einspeisen, sodass man sagen könnte, diese Terroristen sind etwas ganz Vertrautes und die stecken auch in unserer Geschichte und die hätten wir auch sein können unter gewissen Umständen. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt an die Entwicklung des Weltgeistes, das war ja eine utopische Vorstellung, verbunden mit einer Zielvorstellung, wenn man jetzt sagt, ja, das beziehe ich auf das Subjekt, was ich konstituieren will. Der Weltgeist steckt in mir. Ich habe jetzt die Aufgabe, den Weltgeist durch mich in mir herauszubringen, durch den terroristischen Akt. Da könnte man mal Schwarzhalber prüfen, denke ich, und das wollte ich jetzt mal kontrollieren, wie die da sind. Ob man sagt, das ist auch mit dem dialektischen Dreispruch zu vereinbaren in der Phänomenologie des Geistes. Man konsumiert etwas, jetzt von das, was man durch den terroristischen Akt sich selbst aneignet. Man gebraucht etwas dadurch, das steckt jetzt in einem drin, also jetzt das World Trade Center, das ist ja nicht mehr da, das ist sozusagen aufgenommen, verarbeitet worden durch mich. Es ist jetzt meins und ich bin gleichzeitig auf einer höheren Stufe, denn dieses World Trade Center ist jetzt Beweismittel, es beglaubigt meine Heldentat. Es ist Ausweis dafür, dass ich es jetzt bin, der das World Trade Center für mich und für meine eigenen Ziele weiterträgt. Also die Frage, ob so etwas, ja, ich beginne ja auch mit einem kannibalistischen Akt am Anfang, etwas ist, von dem man dann sagen muss, das ist etwas, was ein Held, wie er in der abendländischen Denktradition immer aufgetreten ist, dass ein Helden braucht, um dieses Beutritzende jetzt als Ikone und Beglaubigung einer Heldentat, als Exponat weitertragen zu dürfen. Und dann besteht es vielleicht viel länger, als bis es aus kommerziellen Gründen irgendwann in den nächsten Jahrzehnten hätte sowieso eh abgerissen werden müssen. Also Frage ist, ob es erlaubt ist, das auf die abendländische Tradition zu beziehen.
Ja, das ist eindeutig. Das, was ich eigentlich intensiere mit dieser Rede, ich denke, dass wenn man nach islamistischen Gründen fragt, dessen, was passiert ist, in einer oder anderen Form, man geht in die Falle, man sozusagen interpretiert das Geschehene nicht richtig. Stattdessen muss man tatsächlich dieser Terrorismus, der nur eine Form ist und viele andere, man soll ja nicht den irischen Terrorismus vergessen, dessen Gründe man nicht in der schlechten Situation der irischen Bevölkerung den Katholizismus sucht, oder Ether-Terrorismus, Baskenland ist der reichste Land in Spanien und so weiter und so fort. Terrorismus ist wirklich dadurch möglich, dass er medial möglich ist. Und es ist interessant, dass wenn wir World Trade Center nennen, es ist mir wirklich der Name entgangen momentan, ich habe versucht, das zu erzählen, des japanischen Architekten, der diese Türme gebaut hat. Er hat allerdings diese Türme, zwei gleiche Türme gebaut, um seinem buddhistischen Glauben einen Ausdruck zu geben. Weil seine Idee war, im Unterschied zu der übrigen, sozusagen westlich von amerikanisch geprägten Wettbewerbsarchitektur des New Yorks, wo jeder versucht hat, ein Haus zu bauen, ein Gebäude zu bauen, das höher ist als alle anderen, er hat das ironisiert. Er hat das ironisiert und wollte zwei Gebäude, gleich große Gebäude, gerade darum bauen, um aus der buddhistischen Perspektive so etwas wie ein Gleichgewicht und so etwas wie eine Ironisierung für das alleinherrschaftliche Anspruch zu manifestieren. Und zwar verweist auf diese Arbeit auf zwei größte Buddha-Statuen in Bamiyan, die auch auf der einen Seite die größten sind und auch gleich, auf der anderen Seite gleiche Größe, ja, ungefähr. Das heißt, wir haben hier eine Attacke nicht gegen New York gewissermaßen, sondern gegen die Symbole des Buddhismus. Eine alte Geschichte der Zerstörung der buddhistischen Ikonen durch Islam, das sozusagen viele Jahrhunderte früher stattgefunden hat, nach wie vor stattfindet in Indien. Ikonoklastischer Kampf, ja, gegen buddhistische Symbole. Wir haben also New York als Schauplatz eines ikonoklastischen islamischen Akts gerichtet gegen die buddhistische Symbole. Alle diese Figuren sind nur dann möglich, sind dann denkbar, wenn zunächst einmal der Rahmen, wo sie durchgezogen werden können, ja, wo sie arrangiert werden können, wo diese Collage überhaupt entstehen kann, wenn dieser Raum zunächst einmal da ist, wenn er zur Verfügung steht. Und in diesem Sinne möchte ich tatsächlich den Terrorismus sehen als ein durch und durch westliches, durch und durch modernes Phänomen, das einfach auf eine spezifische Weise beansprucht, technische, ästhetische, mediale Möglichkeiten voraussetzen, die spezifisch sind für diese Zivilisation. Zu versuchen, sie mit anderen zu erklären, ich glaube, sozusagen einen Trugschluss zu finden.
Nichtsdestotrotz, du hast am Anfang erzählt, mal kurz, also Hintergrund, Gegensatz von Arm und Reich, kommt als Erklärung genauso wenig gerade irgendwelche fundamentalistischen Glaubensüberzeugungen. Da würde ich trotzdem gerne mal fragen, das hängt mit unserer Dostojewski-Beschäftigung hier zusammen, glaube ich. Wann wählt man denn so einen Beruf wie Terrorist? Da muss ja irgendwas, da muss man ja bereit sein, hohes Risiko einzugehen. Das ist auch ein sehr westlicher Gedanke natürlich. Dieser große Spekulant, wie ist er noch gleich, bei der Wien-Aktion hatte. Wie heißt denn dieser, einer der größten Spekulanten, Finanzgenies, der mit Spekulation ganz viel Geld verdient hat? Ich meine, nicht Soros.
Ja, Soros.
Ich meine, nicht anderen, es gibt noch einen anderen.
Ich kenne das
auch nicht. Ist vielleicht auch egal. Und da sagt er, wer viel Geld hat, darf spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. Und wenn man diesen Terrorismus jetzt auf die Spekulation abbildet, dann sind die Reichen, die können das machen und die Armen müssen das. Also ich will damit nur sagen, wer nicht eine gewisse Erniedrigung erfahren hat, wer nicht in seinem Handlungsvermögen zum Beispiel, wer nicht die Möglichkeit hat, einen normalen Beruf zu ergreifen, der entfaltet sich dann wahrscheinlich für sowas wie Künstler oder Terrorist. Und insofern würde ich mal sagen, ist dieses Argument, dass das überhaupt nichts zu tun hat mit bestimmten Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen in der Welt, vielleicht nicht ganz komplett, weil ich irgendwie nicht drum hinkomme, und das widerspricht auch nicht dem, was du gesagt hast, dass wenn man einen Beruf ergreift, dann heißt das, man will handlungsfähig sein. Und wenn einem andere Handlungswege verschlossen sind, dann wählt man eben einen neuartigen, dann beginnt man mit einem neuen Geschäftsbereich. Also das ist meine eine Frage. Ob du das dann nochmal vielleicht...
Klar
war es mir absolut, aber ob man das vielleicht ergänzen kann, ob man so ein Argument überhaupt bringen kann oder ob das gar nicht in die Logik passt. Das andere, was damit zusammenhängt, ist, was ich natürlich noch viel interessanter finde, ist dieser Übergang vom Traum zum Albtraum, von der Utopie zur Dystopie. Das heißt ja nicht weniger, als dass die es immerhin hingekriegt haben, diese Terroristen tatsächlich irgendwie eine Grundlage des Weltbildes ins Wanken zu bringen. Ich verstehe das so, dass bei was auch immer passieren mag, man wird nie mehr sagen können, das ist es gewesen, das sind die Täter. Das sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann, und das sind die Leute, auf die ich mich nicht verlassen kann. Das ist also jetzt ein strukturelles, notwendiges und unvermeidliches Misstrauen in die Welt gekommen. Weshalb jetzt, also meinetwegen die Intrige, wie wir das neulich mal hatten, bei Peter Weibel, der jetzt wahrscheinlich auch von dir, durch die Paranoia abgelöst worden ist. Und wenn wir mal da, und dann haben wir gesagt, gehen wir gleich behandeln, steht es vor. Ne? Weibel hat ja gesagt, bei Shakespeare ist es eben gerade nicht, da ist Intrige. Wir haben gesagt, bei Hamlet ist die Paranoia aber auch schon ganz so weit gediehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das so richtig ist. Dass es kein Kriterium mehr gibt, die Guten und die Bösen zu unterscheiden, was im Übrigen bei Bulgakov in diesem Meister und Margarita und auch bei McGregor in Sympathy for the Devil eigentlich von völlig klar ausgesprochen wird. Also die Gedanken gibt es von langer Zeit. Das fand ich tatsächlich seit Shakespeare. Wenn dem jetzt aber so ist, wenn sich das durchsetzt als gesellschaftlicher Konsens, wir können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir können höchstens noch unterscheiden zwischen Schuld und Hässlich, aber dann wird es ja aufgrund der Kunstentwicklung auch schwierig. Dann muss man doch, und so verstehe ich richtig immer, und da würde ich gerne was drüber hören, Regeln finden, die Zusammenleben ermöglichen, jenseits solchen Grundfragen von das sind die Guten, das sind die Bösen. Die Handeln ermöglichen, ohne dass man weiß, wie der ontologische Status dessen ist, der mir gegenübersteht. Also Regeln, die für das Theater, die Kunst und für die Simulation genauso gelten, wie für etwas, was vermeintlich ein Bild vom Sein abgeschicktes Bild ist. Also das sind die beiden Themenkomplexe, die mich jedenfalls in dem Zusammenhang, der hier stattfindet, interessieren. Und dazu bitte ich jetzt, was Verständliches zu sagen.
Na gut, Ich hoffe, dass du nicht den Klitzus da gibt, dass du alles andere unverständlich hast. Also auf erste Frage ein zusätzliches Zitat und dann eine Überlegung. Das Zitat funktioniert folgendermaßen. Als ich noch in Russland gelebt habe und gearbeitet habe und noch in Petersburg, noch vor dem Besuch in Moskau, wurde ich von einer meiner Kollegen bei KGB angezeigt. Hat einen langen Brief geschrieben, wo er mich sozusagen angezeigt hat. Dieser Brief wurde im Endeffekt nicht beachtet und wir haben sozusagen gute Beziehungen auch behalten. Und irgendwann hat er eine Einladung bekommen, in der KGB beizutreten, ja, um einfach dort in die Schule zu gehen und dort einzusteigen. Und hat mir auch gesagt, dass er mir angezeigt hat, also hat er immer sich abgesichert. Und ich habe ihn gefragt, naja, wie will er so, wie reagiert er darauf? Und dann hat er Folgendes gesagt, und das wird dir wahrscheinlich vertraut vorkommen, von der Struktur her. Er hat nämlich gesagt, na siehst du, wenn ich so aus einer solchen privilegierten Familie käme wie du, dann wäre ich wie du Dissident. Wenn ich ganz arm wäre, dann wäre ich in die KGB gegangen. Aber ich komme so eher, also mittlere Verhältnisse, und so denke ich, für mich das Beste wäre, eine Doktorarbeit zu schreiben. Das ist, denke ich, die Antwort auf deine Frage. Ja? Das heißt, derjenige, der wirklich in schlechten Verhältnissen lebt, will ordentliche Supermarkt. Ja? Er will nicht die Welt sprengen. Ja? Er will sozusagen Verbesserung seiner Lage und ist in diesem Sinne grundsätzlich d'accord mit der Welt, soweit die Welt fähig ist, in dieser Lebensgrundlage zu leben. Derjenige, der etwas besser gestellt ist, die Bildung, weiterkommen auf bürokratischer Ebene. So etwas wie Revolte kommt von, sagen wir, gesellschaftlichem Oben. Das ist ein Effekt von Abatmos. Nun, da stellt sich wirklich die Frage, welche Bedürfnis haben die Kinder von Upper Class, dass sie revoltieren und warum diese Bedürfnis nicht befriedigt werden. Und das ist ganz klar. Da kann ich wirklich die Antwort geben. Das Bedürfnis ist Souveränität. Und man kann dieses Bedürfnis nicht befriedigen, weil man moderne Kunst nicht hat. Ja, hatte nicht als Institution in der Sowjetunion und hat auch nicht in muslimischen Ländern. Und hier wahrscheinlich kommt tatsächlich eine gewisse zivilisatorische Problematik ins Spiel. Weil die moderne Kunst, das Kunstsystem, ist ein Raum, wo diejenigen, die als souverän wirken wollen, zumindest unter bestimmten Bedingungen als souverän wirken können. In einer Gesellschaft wie der sowjetischen war es zwar möglich in einer offiziellen Kultur, und das habe ich auch gemacht, ich war eigentlich kein Dissident, wahrscheinlich in einer islamischen Welt, wo es gar keine modernen Konzepte moderner Kunst überhaupt gibt und Kunstsystem gibt in diesem Sinne, ist es schwierig. Deswegen würde ich sagen, der Terrorist ist ein moderner Künstler unter der Bedingung, dass das moderne Kunstsystem fehlt. Ja? Wenn du jetzt fragst, warum wird man zum Terroristen konkret Gesellschaft? Und wenn man dann klassische Länder des Terrorismus waren Russland und nach Italien Frankreich. Ja, Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts war so dann die größte Zahl, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war die größte Zahl der terroristischen Attentate war entweder dort oder dort. Nur, wenn man jetzt die Position der Avantgarde der damaligen Zeit nimmt, Sie waren alle entweder Sympathisanten oder Mitläufer. Wie wir jetzt aus den geheimen Materialien, die jetzt inzwischen publiziert worden sind, wissen, war Malevich in verschiedenen anarchistischen Organisationen drin und hat für anarchistische Zeitungen und Zeitschriften auch politisch geschrieben, was für uns bekannt war. Schwarze Quadrat ist die schwarze Pfanne der Anarchie. Eine Interpretation, die aufgrund dessen, was man inzwischen in Archiven entdeckt hat, sehr plausibel zu sein scheint. Frankreich ist es absolut offensichtlich, ja. Sogar die Neo-Impressionisten sprechen schon damals, dass die Auflösung des dreidimensionalen Raumes auf einem neo-impressionistischen Bild entspricht einem terroristischen, anarchistischen Attentat. Ja, das kann man schon damals finden. Das bedeutet, dass wir haben in diesen beiden Situationen Überführung eines terroristischen, anarchistischen Potenzials in das Potenzial der Moderne. Weil das war die Zeit, wo in Westeuropa und auch in Russland das moderne Kultsystem entstanden ist. Ja? Verständlich? Okay. Jetzt die zweite Frage. Warum Dystopie und warum diese? Naja, weil es einfach so gemacht worden war, so perfekt gemacht worden war, dass alle Symbole, die mit dieser Hoffnung verbunden worden waren, also mit dieser Utopie, plötzlich zusammengekommen sind. Da war World Trade Center, also allgemeines Handeln, das alle Grenzen überschreitet und einen neuen universellen Raum schafft, war da. Die moderne Technik war da. Hollywood-Film mit seinen Bildern war voll drin. Das Kommen des Anderen, ja, das große Thema der postmoderne, sagen wir, Denkdichtung ja, der 80er, 90er Jahre war da. Es waren fast alle Elemente des sozusagen utopischen Traumas aus 70er, 80er, 90er Jahren waren vertreten. Aber in einer Konstellation, die irgendwie unheimlich gewirkt hat. Und du hast ja völlig recht, Dostoevsky gehört auch dazu. Weil Dostoevsky tut nichts anderes in den Dämonen, als dass er alle diese Ideen, utopischen Ideen, übernimmt, montiert, fast keine Idee weglässt, alles aber montiert so und collagiert so, dass sie sich plötzlich in einer Perspektive zeigen, die unheimlich ist. Ja. Das war nichts anderes, als was wir da in New York gesehen haben.
Die Frage ging dann, ob es Regeln gibt, die jenseits dieser
also gutes Böse.
Verdachts.
Ach, gutes Böse. Ach, gut und Böse gut. Ja, gut und Böse.
Yeah.
Gut und Böse. Also, erstens, glaube ich fest an gut und Böse. Zweitens, denke ich, habe ich nie gedacht und werde ich nie denken, dass man gut und böse, dass man überhaupt dazu kommen kann, gut und böse nicht zu unterscheiden. Schon in der Formulierung wäre es nicht besser, das anders zu denken, ist gut und böse schon drin sozusagen voll. Und ich würde sagen, dass wir jetzt eine Rückkehr dieses Diskurses, und nicht nur bei Bush, sondern generell, eine moralische Diskursschau, Bowling for Columbine und so weiter und so fort, von auf der linken Seite, auf der rechten Seite, diesen moralischen Diskurs zurückbekommen. Warum? Gerade weil die sozusagen Entmoralisierung und Entsubjektivierung der medialen Welt, die mit Heidegger, mit Dekonstruktion, mit Postmoderne eingesetzt hat, deswegen entsubjektivieren. Die hat suggeriert, dass wir gut und böse, Begriffe gut und böse nicht applizieren können, weil hinter diesem Bild kein Subjekt steht. Wenn wir aber wissen, dass es ein Subjekt steht, hinter diesen Bildern, wenn wir an die Desubjektivierung nicht mehr glauben, der medialen Welt, sondern das mediale Welt als operatives Feld bestimmte Strategien signalisiert und nicht als ein objektiver quasi naturhafter Vorgang, dann können wir nicht umgehen darauf, mit Begriffen der Zustimmung oder Nichtzustimmung zu reagieren. Ja? Ich sage nicht gut und böse im moralischen und kantianischen Sinn. Aber wir stimmen zu oder wir stimmen nicht zu. Ja? Wir sind bereit, uns gefällt das, uns gefällt das nicht. Ja? Und da können wir das.
Ich hätte dazu jetzt bei Gut und Böse die Frage, wenn man mal Atta anguckt, dann kann man sich ja zum Beispiel fragen, was ist das Original Atta und was ist die Fälschung? Also von links gelesen oder von rechts gelesen, was ist jetzt zuerst da gewesen? Bei dem, was die Künstler gemacht haben, nämlich den, die Katze überfahren oder die gestorbene Oma oder Tante, ist da nicht die Frage nach dem, das ist wirklich das Original? Also ich bin das Original, das ist etwas, das nur mich angeht. Wenn ich mir vorstelle, die Projektion der ersten Lokomotive auf Film, die da in diesen Bahnhof reinfährt, die Leute, die das sehen, aufspringen und jetzt eine Lokomotive auf der Leinwand nicht unterscheiden können mit einer realen und verlassen schreiend den Raum, so sind sie auf die Fälschung reingefallen. Wenn jemand das World Trade Center praktisch attackiert und es ist aus dem Buddhismus, sagen wir mal, das Größte und das trotzdem das Gleiche beschreibt, also das Aufgehende auch, dann ist dort die Frage, was war jetzt das Original, also welches Projekt muss ich zuerst anfliegen, wo ist die Originalidee so ungefähr, die dann gedoppelt wird, um sie wieder auszugleichen. Also meine Frage wäre, da ich auch glaube, dass eben diese Bilder, die da zu sehen sind, also ich denke mal, Thema von Nachbildern aus, dass man erzogen wird, nach Vorbildern zu leben und dass man aber eigentlich nach Nachbildern leben müsste. Also genau die Dunkelheit in der Filmphase ist ja der Moment, wo die Bewegung entsteht. Also ohne Dunkelheit keine Bewegung. Jetzt kommt aber alles ins Licht. Jetzt sehe ich jeden Moment sofort, auch in der Doppelung, in der Verdreifachung und ich selber kann nicht mehr sagen, bin ich das Original oder bin ich auf eine Fälschung. Eingefallen bin ich selber die Fälschung. Also nicht mit dem Sinn, bei Gut und Böse, da kann ich dann auch sagen, das war für mich gut, das ist für, aber was ist der Unterschied zwischen Original und Fälschung dabei? Also was macht der Künstler, der sich selber nicht mehr klar darüber ist, ob das, was er macht, nicht eigentlich eine Fälschung ist oder eigentlich das Original sein möchte, nämlich der, der wirklich diese tote Katze hat, aber muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es noch einige andere auf der Autobahn gibt.
Erstens würde ich doch nicht über Original und Fälschung sprechen.
Bitte?
Ich würde nicht über Original und Fälschung sprechen.
Ja.
Ich würde, wenn schon, dann Original und Kopie. Mhm. Kopie ist nicht unbedingt Fälschung.
Ja.
Ich würde über Original und Kopie sprechen. Und ich denke, dass wir in einer Situation sind, in der die Kopie primär ist und Original sekundär. Mhm. Es ist eine Situation, die von der klassischen unterscheidet, wo das Original primär ist und die Kopie sekundär. Warum ist das so? Weil wir als Original nur das anerkennen können, was sich kopieren lässt. Erstens. Und das bedeutet, dass die Kopie ist eigentlich Ursache des Originals und nicht umgekehrt. Das heißt, die Katze wurde dort platziert auf diesem Bild, weil wir verfahren haben, die Katze im Bild zu platzieren, als eine Fotografie oder als Film. Nicht, weil diese Katze tot war. Die Tatsache, dass diese Katze tot war, war von der Möglichkeit des Kopierens abgeleitetes Original. Es gab wahrscheinlich viele andere Ereignisse im Leben dieses Künstlers. Im Leben dieses Künstlers, in unserem Leben, gibt es ja viele Ereignisse. Wir merken aber diese Ereignisse nicht und die spielen uns keine Bedeutung, weil wir wissen, dass wir diese Ereignisse nicht verwerten können. Und wenn wir diese Ereignisse nicht verwerten können, vergessen wir sie. Und keine Theorie von Trauma überzeugt mich von irgendwas anderem. Wir vergessen das schlicht und einfach. Wir messen dann keine Bedeutung. Und wenn wir das nicht vergessen können, dann gehen wir zum Arzt und nicht in die Galerie. Wir gehen in die Galerie und machen aus unserer Traumata Bilder, nur wenn wir es von Anfang an wissen, was wir machen wollen und was wir verbrauchen wollen. Das ist das eine. Das andere. Erst wenn ich oder jemand anderer diese Kopie Distribution, Produktion, Zirkulation schon einmal habe, ist diese Kopie, diese Postkarte, was auch immer, genauso ein wertvolles Original wie die Mona Lisa selbst. Und das ist das eine. Und das zweite, das Mona Lisa selbst ist ein Original nur, weil es kopiert werden kann. Erstens wäre es für uns völlig irrelevant, überhaupt nichts. Ja. Weder Kopie noch Original. Das heißt, das ganze Original ist ein Effekt, eine Funktion des Kopieverfahrens. Und wenn ich sage, dass diese Originale inklusive Originalzerstörung keinem naturalen Kausalgesetz unterliegen, sondern allein aus den Bedingungen der modernen Zivilisation abgeleitet werden können, dann meine ich genau das. Das heißt, welche Kopiermechanismen, Distributionsmechanismen, Transportmechanismen, Zirkulationsmechanismen besitzt unsere Zivilisation? Besitzt sie welche, dann speise ich sie mit der Katze, mit der Zerstörung der Votrecente und so weiter und so fort. Ich produziere Originale ausgehend aus möglichen Kopien, realen oder virtuellen. Das ist der Problem, deswegen ist die Kopie primär und Original immer sekundär. Immer.
Ich wollte was sagen, weil Sie die Moderne immer erwähnen, also Zusammenhang mit diesen ganzen Taten, also zum Beispiel, dass Bin Laden ein großer Videokünstler ist und dass die alle auf das Bild hin arbeiten, also auch Atta, nur mit Atta. Und da ist es auch so, da wird auch der Begriff der Moderne eigentlich fragwürdig. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass, dass der Terrorismus erst mit der Moderne eingesetzt hat, also es ist doch nur eine spezifische Form des Terrorismus, der begonnen hat mit der Moderne, die bedingt ist durch die Maschinen, durch bestimmte Kräfte, die die entstanden sind, die erarbeitet worden sind, erst in der Moderne, also die Maschinen und der Fluch der Kopie und so weiter, wie Sie, was Sie gerade gesagt haben. Aber es ist auch andererseits so, wenn man weiter zurückgeht in die Renaissance oder dann noch weiter zurück, einer der größten Bilderproduzenten war ja auch Jesus Christus zum Beispiel. Oder dann in der Renaissance, wenn wir jetzt genau auf das Thema gehen, zum Beispiel, dass die Menschen, die so aus wohlbehüteten Verhältnissen kommen und dann plötzlich revolutionär werden, Franz von Assisi zum Beispiel. Ja? Die verschiedenen Leute, wie zum Beispiel St. Juan de la Cruz oder so, ja, die alle aus ganz bestimmten Schichten kamen und sich etwas auferlegt haben und etwas umgegangen sind. Also ich will nur damit sagen, dass ich glaube, dass der Begriff der Moderne für mich fragwürdig ist und dass es doch etwas ist, was man jetzt auch sieht bei den World Trade Center, dass es ein Kampf der Bilder ist, der immer stattgefunden hat. Kann es nicht auch sein, dass es ein Kampf von Bildern ist miteinander, aber vom World Trade Center sind ja auch in Afghanistan diese Bilder da zerstört worden, diese Statuen. Das war ja auch kurze Zeit vorher.
Naja, Bildzerstörung gab es ja auch immer. Ich möchte eben den Begriff des Terrorismus präzisieren und unterscheiden lassen von der Krieg, höfische Intrige, Revolution, Konterrevolution, Revolte und verschiedenen anderen Formen der Gewalt. Die Gewalt und Gewaltanwendung in der Gesellschaft haben sehr unterschiedliche Formen. Und wir sollen diese Formen, denke ich, nicht vermischen, sondern das Spezifische jeder Form zunächst einmal bestimmen. Und wenn wir Terrorismus sagen, dann ist es zum Beispiel kein Krieg und keine Revolution. Das war die große Auseinandersetzung zwischen Lenin und seinem Bruder. Wir wissen das. Dass der Bruder von Lenin war ein bekannter Terrorist, war auch gehängt. Lenin hat gesagt, wir gehen einen anderen Weg. Ja. Warum? Weil er Lenin an ins Zorn geglaubt hat und er hat sich gefragt, ob staatliche Macht erobert werden kann durch den Terrorismus. Ja, weil er hat das so gedacht. Ja. Das Ziel eines bewaffneten Kampfs ist eine Eroberung der Macht des Staates, im Staat. Ja, und das war ihm ganz klar, dass das mit terroristischen Methoden nicht geht. Was wir übersehen, ist, dass Terrorismus ist nicht der Versuch, eine staatliche Macht zu erobern, sondern ein Versuch, in einem anderen, nämlich medialen Machtraum zu agieren. Das heißt, der Terrorismus ist Entdeckung eines spezifischen Souveränitäts- und Machtraums mit spezifischen Zielen und spezifischen Methoden, die man nur dann versteht, wenn man die mit revolutionären Methoden, Methoden der Revolte, Methoden des Partisanenkampfes, ja, vieles, was mit Al-Qaida zu tun hat, versucht man durch die Partisanentheorie von Carl Schmitt zu erklären und sozusagen, was wieder noch was anderes. Also man muss ja ganz klar sehen, dass das Terrorismus ein operatives Feld ist. Und dieses Feld ist kein ländliches Territorium, das sind keine urbanen Zentren, das ist keine staatliche Souveränität, sondern es ist, wenn man will, mediale Aufmerksamkeit und Besetzung des medialen Raums. Und das war schon damals so. Und generell kann man sagen, dass, wenn schon irgendwann Terrorismus bekämpft worden war in der Geschichte, der war bekämpft vom Sozialismus, weil die sozialistische und kommunistische Parteien haben diese ganze Elite als bürokratische Apparate in sich aufgenommen. In der Zeit des Kalten Krieges, gab es vielleicht einen gelenkten Terrorismus. Ja, es gab einen Terrorismus, aber der so kontrolliert worden war. So ein sich selbst entwickelter Terrorismus wie heute gab es in der Zeit nicht. Ja? Das heißt, wir haben mit einer Vorgang zu tun, den man nicht sehr unterscheiden soll von jeder anderen neoliberalen Start-up Start-up-Gesellschaft. Ja. Al-Qaida, Microsoft, ja, das sind sozusagen von Null aus wachsende, sich in einem bestimmten Raum entwickelnde elitäre Unternehmen. Ja. Und die sozusagen verfahren nach der Regel dieses neuen Raums. Deswegen sage ich die Moderne, weil die Moderne ist die Zeit, in der dieser Raum entstanden ist. Ja, für
ich wollte es noch schon kurz sagen, weil ich meine, das war doch auch eine Besetzung des medialen Raums oder in einer anderen Medialität. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Christentum zum Beispiel, als wie da so der Petersdom entstanden ist, also mit dieser Wucht, oder ein ganz Europa oder eine ganze Welt mit Kirchen übersät wurde, die voll mit Bildern sind, das ist ja auch eine ungeheure mediale Kraft, die da entstanden ist. Und ich glaube, das wollte ich Ihnen nur sagen, dass ich glaube, dass eben diese Kraft, diese Souveränität zu entwickeln, und das war ja auch bei Assisi oder bei solchen Leuten, das war ja auch ein Versuch, die Souveränität zu finden, auch den Herrschenden gegenüber, dass das schon immer in irgendeiner Form da war und dass der Mensch schon immer eine Kraft aufgewendet hat, sich zu medialisieren. Und dass ich sogar glaube, dass diese Kraft vorher in der Lage war, den Petersdom aufzustellen oder solche Sachen, dass das genau dasselbe war, nur dass eben die Moderne sich durch die Kopie auszeichnet, die extremere Form der Kopie.
Das sind zwei Überlegungen. Eine besteht darin, dass ich mit Ihnen völlig einverstanden bin und sogar einen Text geschrieben habe vor vielen Jahren darüber, dass sozusagen die Torturen, denen der Körper Christi unterzogen worden war, absolut denjenigen entsprechenden Torturen, die die Avantgarde auf den Körper des Bildes angewendet hat. Ja, wenn man sieht, was die Avantgarde, also mit diesen ganzen Aufschlitzen und Auspeitschen und so weiter, Zersägen und so weiter, alles gemacht hat mit dem klassischen Bild, das entspricht ziemlich genau sozusagen der Bildermatte. Nur, ich denke, was wir nicht übersehen sollen bei diesen Analogien, die zum großen Teil auch stimmen, ist folgendes. Sehr oft sagt man, auch übrigens in Bezug auf schwarze Quadrat, auf schwarze Quadrat kann man zum Beispiel als Form in vielen alten Bildern, inklusive Renaissance-Bilder, finden, zumindest auf drei wurde schwarze Quadrat gibt. Das bezieht sich auf alle anderen Formen der modernen Kunst. Das bezieht sich zum Beispiel auf Pollock, ja? Zum Beispiel Malerei von Pollock entdeckt man sehr oft im Barock. Ja, und so weiter. Nur, ich glaube, was die Moderne ausmacht, ist nicht, dass in der Moderne etwas zusätzlich dazu kam, sondern dass die Moderne gerade die Zeit war der Reduktion und der Substraktion. Das war die Zeit, an dem man nur schwarze Quadrate gezeigt hat und nur abstrakte Polybilder und nicht alles andere dabei. Dass man nur Marker gezeigt hat, aber kein Körper Christi und so weiter und so fort. Und das bedeutet auch, dass man nur menschliche Souveränität verkündet hat, ohne eine transzendentale oder transzendente Absicherung durch die göttliche Autorität. Das heißt, im Unterschied zu Francis von Assisi, der sich immer noch genötigt sah, sozusagen den ganzen metaphysischen Überbau, zumindest wenn nicht ins Zanelle oder sogar ins Zanelle zu erwarten, um sich eine solche souveräne Figur in diese Hierarchie einzuschreiben, sozusagen löst die Avantgarde und löst die Moderne diese Figuren aus dieser Überbau aus. Das heißt, wir haben ein modernes Verfahren, ist Verfahren gerade der Negation, der Auslösung, der Reduktion. Im Unterschied zu klassischen Verfahren, die etwas mit Addition und eben mit Kreativität zu tun haben. Die Moderne ist die Zeit, wo die Kreativität aufhört, wo das Original mit der Kopie die Funktion wechselt und wo deswegen man mit der Begrenzung und Reduktion und nicht mit der Addition als Grundkunstverfahren mit Auswahl, ja, mit Selektion, sagen wir so, als Grundkunstverfahren operiert. Das war die klassische Kunst in der Form noch nicht. Ja, auch die klassischen Medien waren nicht. Auch die klassische Metaphysik inklusive Christus.
Ja,
ich
noch mal die Frage stellen.
anders nochmal. Vielleicht, wie würde sich das jetzt Ihrer Meinung nach entwickeln, wenn nochmal die Lokomotive kommt auf die Leinwand, die Leute schreien wegrennen, wenn ich einen Turm sehe, der getroffen wird und ich sage, ah, ein Unfall, und nach 15 Minuten passiert es nochmal und dann ist es was. Also inwieweit lerne ich jetzt durch diese Vorgänge, also durch diesen Erkenntnisprozess, also nochmal das Verhältnis zwischen Original und ich will da mal Fälschung, will ich Kopie, also Kopie. Also inwieweit glaubt Sie, was ändert sich da? Was ändert sich jetzt? Nach der Lokomotive, jetzt nach den 15 Minuten zwischen Turm 1 und Turm 2, den Prozess zu wissen, aus Unfall wurde was anderes. Was entwickelt sich da? Gibt es da, also für die Werke, weil Sie doch manchmal so schöne Bilder haben, was passiert jetzt?
Oh, ein Prophet.
Ich glaube, dass wir zwei Dinge nicht unterscheiden sollen. Ein Ding oder eine Dimension dessen, was ich höre, ist der Unterschied zwischen Original und Kopie. Nun, in Bezug auf diese Film, wo der Zug fährt, spielt diese Unterscheidung überhaupt keine Rolle, weil dieser Film von Anfang an tendenziell in unzählige Kopienzahlen produziert werden kann. Was allerdings sich unterscheidet, das ist der Augenblick der Vorführung. Aber die Vorführung ist gerade in Bezug auf das auf die Kopie sekundär. Und das ist genau das, was ich versucht habe zu zeigen. Das heißt, der Moment der Vorführung von irgendetwas macht aus einer Kopie, das heißt von einem Ding oder von einem Bild, das sowieso irgendwann zirkuliert und so weiter und so fort, ein Ereignis, das hier und jetzt stattfindet. Dann aber geht es nicht mehr darum, was es für ein Ding ist, sondern es geht darum, unter welchen Bedingungen dieses Ding gezeigt wird. Das heißt, es kommt nicht auf die Unterscheidung zwischen Kopie und Original, es kommt auf die Unterscheidung zwischen diesen und jenen Bedingungen der Verfügung. Wenn ich zum Beispiel einmal weiß, was es bedeutet, die Bedingung der Vorführung eines Films im Kinosaal, dann ist es für mich eine Situation, an die ich sozusagen eine gewisse Kompetenz entwickle und wie gesagt, werde ich nicht mehr erschrocken. Es wäre aber dann möglich, dass ich zum Beispiel diesen Film nicht im Kinosaal, sondern in einer Videoinstallation zeige. Und obwohl man das vielleicht auf den ersten Blick nicht glaubt, der Effekt verschiebt sich sehr massiv. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, zum Beispiel auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das ist eine Kopie. Wenn jemand einer kommt und mit diesem Buch mich erschlägt, dann ist es eine originelle Verwendung dieses Buches. Diese Art schreibt sich in meine persönliche Geschichte als sehr originelles Ereignis. Eben das Ereignis meines Todes. Aber die Tatsache, dass dieses Buch verwendet worden war, um mich umzubringen, ändert nicht an der Tatsache, dass das Buch selbst eine Kopie ist und grundsätzlich von Anfang an eine Kopie. Das heißt, man soll ganz klar unterscheiden zwischen Objekt selbst und Kunstwerk selbst und Bedingungen seiner Vorführung. Inwieweit man jetzt Bedingungen der Verführung eines Kunstwerks so gestalten kann, dass man diese Bedingungen als konventionelle, das heißt als in sich selbst wiederholbare, nicht von einfach an rezipiert. Das ist eine Frage, die man sich oft stellt, denke ich. Ich habe aber das Gefühl, dass insofern sich das Kunstsystem als Kunstsystem etabliert hat, das heißt als allgemeinsten möglichen Bedingungen der Vorführung alle möglichen Kunstwerke, ja, sehen wir alle Bedingungen dieser Vorführung von Anfang an als gewissermaßen gesichert. Ja. Wir haben diese Geschichte mit dem Zug wurde gezeigt in der Zeit, wo das Kunstsystem in dieser Form sich nicht etabliert hat. Ja, man wusste eigentlich nicht, es gab keine allgemeine soziale Konvention, unter der alle möglichen Kunstwerke, welche Medien auch immer, betrachtet geführt werden können. Ja, das geschieht erst in 10, 20 Jahren. Nun aber sind wir dermaßen schon daran angewöhnt, dass wenn zum Beispiel Carsten Köhler eine Arbeit ausstellt, die nachweislich epileptische Anfälle hervorruft, und das wird auch angekündigt, kein einziger glaubt daran. Bis jetzt hat es wirklich nicht funktioniert. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es nachweislich zu epileptischen Anfällen führen kann.
Und kann jedes Videospiel auch. Insofern, das nimmt man im Dorf als mögliche Nebenfolge.
Ja, aber man ich glaube, man glaubt das nicht einmal, sondern wenn man so eine Ankündigung liest, die vor dem Eintreten in die Installation aufgehängt wird, da denkt man, aha, das ist nur ein zusätzlicher Kniff, ja, oder das ist just a joke. Ja. Es ist nicht ein Joke. In dem Falle, das weiß ich ganz genau, weil Carsten Köhler das wirklich sozusagen, das ist halt so. Aber.
Damit willst du sagen, dass die Verabredung dessen, was Kunst ist und was nicht ist, einfach schon so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass man einfach weiß, ein Kunstwerk verletzt mich nicht, auch wenn es mich vielleicht manchmal bedroht. Und deshalb betrachtet man das als nicht gültige Aussage.
Ja, das heißt, also sagen wir so, dass die Bedingungen der Vorführung der Kunst, werden auch als reproduzierbar wahrgenommen. Das bedeutet, dass ich sozusagen meine Selbstidentität bewahre. Ja? Weil sonst kann ich zum zweiten Mal nicht kommen. Wenn ich bei der ersten Vorführung umgebracht werde, ja, oder dermaßen beschädigt werde, dass ich zum zweiten Mal nicht die Kunst konsumieren kann. Ja? Sowas will die Kunst nicht. Also die Kunst funktioniert unter der Prämisse ihrer Wiederholbarkeit.
Das gilt auch für das Theater, da dürfen einfach die Leute, die auf der Bühne sterben, nicht wirklich umgebracht werden, weil das zu teuer ist. Zumindest hat das mal der Bürgermeister von Tübingen gesagt, dass er das als Kind gedacht hätte, dass die deshalb nicht echt umgebracht werden dürfen, weil das zu teuer ist. Ich glaube, Christoph wollte noch auf was anderes raus. Vielleicht kann man es über das Neue oder das Ungewöhnliche nochmal versuchen hinzukriegen. Wenn etwas zum ersten Mal passiert, dann ist es ungewöhnlich oder neu. Und Luhmann hat ja die berühmte Sache gesagt.
Nee, das ist umgedreht. Das ist mich als umgedreht. Das beim ersten Mal ist
was passiert. Luhmann sagt, ein Kunstwerk zeichnet sich aus, durch die Ungewöhnlichkeit seines Zustandekommens. Das ist es erstmal. Ne? Also, das heißt, der als erster da war, der 68er, das ist doch Christophs Problem, oder der Aktionskünstler, der Erste, der hat es gemacht und wir sind jetzt alle die Nachahmer und alle Leute gehen. Und jetzt hofft er natürlich über den Turm ein neues Modell zu kriegen, weil da fällt der Erste zusammen, das ist jetzt das Ungewöhnliche, und aber beim Zweiten sagen sie nicht alle, ach, den war von dem, ist doch von einer zusammengefallen, da ist es der eigentliche
Hammer. Also die Überlegung verstehe ich ganz gut, wenn man Stoff verständlich hält. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich teile die Meinungen von Luhmann generell nicht und diese ist ganz besondermaßen nicht. Und zwar.
Ich meine, als ein Element von Kunst kann man das doch akzeptieren.
Nein, denke ich nicht. Weil ich denke nicht, dass hier diese produktivistische Verirrung noch einmal gefeiert werden soll. Kunst ist nicht die Produktion von irgendetwas oder zustande kommen von irgendetwas. Kunst ist schlicht und allein Verwendung von irgendetwas. Und gerade weil es Verwendung von irgendetwas ist, kann die Kunst neu sein jederzeit. Und zwar schlicht einfach dadurch, dass man auch das, was ist, neu verwenden kann, indem man das, was ist, einschreibt in einen Augenblick oder in eine Situation, die in sich selbst, als Lebendige zum Beispiel, völlig unwiederholbar ist. Der Punkt ist, dass man sehr, sehr konsequent diese Gedanke denken muss, dass die Kunst ist zunächst einmal Kopie und die Verwendung der Kunst ist erst original. Das heißt, das Neue ist nicht das Werk selbst. Wir sind keine Götter, wir können keine Welt erfinden, wir können keine Dinge herstellen. Die Menschen können nur benutzen das, was ist. Ja? Alles andere ist Unfug. Es ist alles andere Unfug. Aber die Menschen können das benutzen, was ist, in einer Art und Weise und in einer Situation, die an sich die Qualität des Einmaligen hat, weil sie einfach sich einmalig hier und jetzt an diesem Ort zu dieser Zeit einschreiben. Weil dieser Ort und diese Zeit nur diese sind und keine andere. Das heißt, die Innovation in der Kunst findet absolut an einem anderen Ort statt. Und zu einer anderen Zeit als die klassischen postromantischen Theorien, auch wenn sie Systemtheorien heißen, es vermuten. Ja? Weil es ist sozusagen nachplappern hermeneutisch romantische Theorien, ja, was der Blumen macht, ein bisschen wissenschaftlich verbrennt.
Wie ist dein Unterschied zwischen Theater und Filmkunst? Wo unterscheiden sich die beiden Dinge dann?
Ja, der Theater. Zunächst einmal, was ist Filmkunst? Ja. Und lange Zeit war Film das, was gezeigt worden war im Kinotheater. Unter diesen bestimmten Bedingungen. Und ich denke, das war eine Vorgeschichte der Filmkunst. Und die Geschichte der Filmkunst beginnt erst jetzt. Wo Filme gezeigt werden, im Fernsehen, im Computer, in Individualinstallation, im Wartesaal eines Bahnhofs, im Wartesaal eines Flughafens und so weiter und so fort. Wo die Bedingungen der Filmbetrachtung beginnen sich auf eine Art und Weise zu proliferieren, ja, die Lebensbedingungen der Wahrnehmung des Films, und zwar so massiv proliferieren, dass wir das noch nicht richtig einschätzen können. Ja, es gibt keine entsprechende Theorie. Ich habe gerade jetzt Vorlesungen darüber gehalten in New York, in NYU, und ich habe bemerkt, dass die Leute tatsächlich immer noch aus einer Standardsituation der Vorführung des Filmes ausgehen, auch wenn sie ein oder zwei Filme sonst gesehen haben. Und schon wenn zum Beispiel ich in eine Filminstallation von Douglas Gordon gehe, ja, irgendwo in Bregenz, ja, und ich bin in der Woche der einzelne Betrachter und der Film läuft monatelang, ohne dass jemand ihn sieht. Ja, das ist ein kirchliches Ritual, das ist kein Kino. Zum Beispiel wie dieser Film. Ja, wie dieser. Also, das ist der, also wenn wir über Filme reden, müssen wir wiederum reden über jeweilige Bedingungen seiner Rezeption. Technische Bedingungen, alltägliche Bedingungen, museale Bedingungen und so weiter. Der Film ist völlig uninteressant. Der Film kann jeder machen und jeden finden. Aber wie es gezeigt wird, ist die Frage. Was die Bühne anbelangt, ist es sicherlich so, dass die Bühne traditionell funktioniert hat, so etwa wie Museum. Das heißt, im Unterschied zu Film, der mehr und weniger so funktioniert wie ein Buch. Das heißt, tendenziell an sich selbst identisch an jedem Ort und zu jeder Zeit wahrgenommen werden kann. Auch wenn man das sozusagen jetzt viel sieht in Amerika auf seiner Uhr, das Kleinformat. Es ist trotzdem funktioniert wie ein Buch. Und die Bühne funktioniert wie ein Museum. Das heißt, man muss zu, vom Theater ins Theater kommen, um das zu sehen, und der Ort ist markiert. Und wie mit dem Museum ist es so, dass man jetzt tendenziell versucht, vom Museum zur Installation zu kommen. Ja, das heißt, durch eine Summe künstlicher Griffe, die inzwischen schon bekannt sind, erprobt sind, aber noch in Erprobung sind auf der anderen Seite, eine Situation außerhalb des Museums zu schaffen, eine räumliche Situation, eine zeitliche Situation, die so etwas wie ein museumsähnlicher Raum jenseits des Museums markiert. Und wenn ich mich nicht irre, passiert es auch im Theater, das heißt, das Theater auch versucht, so etwas wie eine Bühne durch bestimmte Kunstgriffe jenseits der Bühne herzustellen und sozusagen das als eine Bühne konstituieren und auf diese Bühne etwas vorzuführen. Wir haben also grundverschiedene tatsächlich Medien. Ein Medium Film ist ein Medium, der sozusagen proliferiert durch alle möglichen Bedingungen. Und so etwas wie Kunst und so etwas wie Theater müssen sozusagen die Bühne mitschleppen, würde ich so sagen. Die müssen sozusagen die Bühne, die Bedingung, räumliche und zeitliche Bedingung ihres Ablaufs mitgestalten. Weil die sind ursprünglich auf eine räumlich-zeitliche Einheit angewiesen. Und obwohl es sozusagen illusionär zu sein scheint, auf diese Einheit müssen sie so oder so verweisen. So würde ich das unterschätzen. Der Film soll nicht darauf. Er kann von dieser Einheit viel kommen.
Müsste man nicht diese Bedingungen, von denen Sie sprechen, diese räumlichen und zeitlichen Bedingungen ergänzen, um die Bedingungen des Subjekts, das wahrnimmt, also des Rezitierten, der ja seinen eigenen Kontext mit reinbringt in diese Ort- und Zeitdisposition, wie man das nennen will, oder Dispositiv, wollte ich sagen. Denn wenn man das jetzt wahr machen würde, was Sie sagen, das würde doch letztlich bedeuten, dass die Rezeption der Ort ist, inklusive, nicht Subjekt des Wahrnehmenden, die Rezeption der Ort ist, wo das Kunstwerk tatsächlich entsteht, das Original. Das heißt, es ist völlig egal, was da wahrgenommen wird, ob es Kopie ist, nebenbei gesagt, könnte es ja auch Original sein. Es spielt ja dann wohl gar keine Rolle mehr, ob nicht unter den Kopien auch mal das Original ist und sich so einmischt. Aber man kann sagen, interessiert weiter nicht, denn das Original produziere ich als, ja, als Rezipient selber. Sodass Attentisten, die mit Kopien herumfuhrwerken auf der Bühne, im Film oder so etwas, diejenigen sind, die ja tendenziell eine unbegrenzte Anzahl von Originalen produzieren, aufgrund möglicherweise nur einer einzigen Kopie, während also die Attentisten eine Produktivkraft. Also meine Frage ist, ob man diese Bedingung des Subjekts, des Wahrnehmenden, das alles Erfahrene mit einbeziehen kann und ob man das so bezeichnen kann, die Kopie in der Wahrnehmung ist mit Hilfe von Attentisten oder wer auch immer, die Maschine, die Originale produziert.
Ja, wahrscheinlich ist sozusagen so etwas wie Rezipient ein Teil der Sache. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt Menschen sein soll. Ich denke, dass der Betrachter kann auch Gott sein oder Außerirdische oder Geister, die uns unbekannt sind. Ich denke, dass diese Psychologisierung der Kunstrezeptionsbedingungen tut der Kunst nichts Gutes. Ich denke, wir sollen unter der allgemeinsten Bedingungen der Rezeption Kunst denken, wobei die menschliche Psyche sozusagen zu spezifisch ist, um sie dabei zu berücksichtigen. Die Sichtbarkeit des Kunstwerks ist im Grunde davon völlig unabhängig, ob es irgendwelche so menschliche Figur herumläuft, um das wahrzunehmen. Es ist eine gewisse sogar Beleidigung, würde ich sagen. Es gibt bei Lacan eine schöne Stelle über eine Konservendose, die betrachtet wird. und er sozusagen einen Blickwechsel in diese Konsolendose sich befindet. Also man weiß nicht, wer wann, wie, wo das betrachtet, was wir getan haben. Können Sie sich vorstellen, irgendwelche Pyramidenbauern in Altägypten, ja, haben Sie je gedacht, dass diese ganze Figur im britischen Museum oder so etwas stehen werden? Wir wissen nicht, wer unter welchen Bedingungen das, was wir machen, zum Beispiel lesen werden. Also was ich schreibe, ich habe keine Ahnung, wer das lesen wird.
Aber das ändert ja den Kunstcharakter, denn wenn man jetzt von der Malerei ausgeht, hat man ja diese Bilder der christlichen Ikonografie gar nicht als Kunstwerke betrachtet zur Zeit ihres Entstehens, sondern viele Jahrhunderte später, sondern hat man nur als eine Informationstafel, die über christliche Legenden Auskunft gab. Also derjenige, der drauf geguckt hat, hat nicht gewusst, dass Jahrhunderte oder Jahrtausende später mal irgendjemand sagen würde, abgesehen vom Subjekt, das interessiert ja gar nicht, in Psychologie meine ich aber, sondern das souveräne Subjekt, eben das souveräne sind ja Terroristen, nebenbei gesagt, dass zu einem Zeitpunkt mal jemand sagt, ey, das ist ja Kunst, holla, jetzt sprechen wir vom Kunstwerk, also da hat der Betrachter ja wohl dann doch schon eine Rolle gespielt, zu dieser Qualifikation zu vernehmen.
Das sicherlich, ja. Also wo ich Religion betreibe, wo ich Wissenschaft betreibe, wo ich Ideologie betreibe, wo ich Politik betreibe, ich brauche einen hier und jetzt anwesenden, potenziell anwesenden menschlichen Betrachter. Das ist wahr. Aber ich denke, dass die Kunst transzendiert das. Also gerade dadurch, dass wir christliche Bilder, Bilder der ägyptischen Religion und so weiter betrachten, um irgendwie rezipieren können, ohne dass wir irgendwelche Schimmer haben davon, was für eine Information sie vermitteln, weil wir das schlicht und einfach vergessen haben. Und Ägyptologen, die das anders behaupten, irren sich, ja, offensichtlich, und sie wissen das. Wir haben keine Ahnung, was das alles war. Und obwohl wir keine Ahnung haben, was es war, haben wir immer noch die Fähigkeit, und das Interesse, das zu betrachten, und das ist eben Kunst. Ich denke, der Kunst unterscheidet sich dadurch, dass die Kunst einen menschlichen Experten eigentlich nicht braucht. Ja. Sondern die Kunst ist einfach da und kann von jedem, sei es Gott oder Außerirdische, wie gesagt, oder irgendwelche andere Geist, so und so interpretiert werden. Und zwar völlig unabhängig zu dem, was derjenige oder diejenige gedacht haben bei der Produktion. Völlig unabhängig. Einfach weil es da
ein Kunstwerk braucht dann grundsätzlich keinen Rezipienten.
Ja.
Es ist nicht angelegt auf Wahrnehmbarkeit von jemand anderem. Und ob diese Teile dafür Informationstafeln waren, das wissen wir auch nicht. Das ist leider nicht. Ich muss noch was. Leider noch eine Frage.
Muss ja aber sitzen.
Ja, das ist allerdings gemein. Aber wir können es ja kurz machen. Ich wollte nur noch ein Problem habe ich noch, das muss ich einfach noch ein bisschen, sonst kann ich gut schlafen. Du hast eben diese Absage an die Romantik oder an die Spätromantik, also an so eine Produktionsvorstellung, dass wir als Künstler Welt schaffen. Wie bringst du das denn zusammen mit deiner Subjektivitätsthese, dass jede Realität heutzutage einen hat, der signiert hat, wir nur nicht wissen, wer das ist? Also das war doch der Gegenstand deines Vortrags, was du gesagt hast. Anders als früher, wo das Sein uns noch direkt die Bilder geliefert hat, sind wir jetzt für die Bilder selbst verantwortlich. Wenn wir aber das Sein nicht mehr haben, sondern nur noch die Bilder, dann sind die doch offensichtlich von uns produziert. Und damit hast du noch genau die Romantik wieder eingekauft, die du vorhin abgestritten hast. Also so habe ich es empfunden. Vielleicht kannst du das noch klarstellen.
Ja, insofern, dass der Künstler keine Meinungen oder Gefühle oder Sinn oder so etwas produziert, vermittelt und als Information sozusagen weitergibt, sondern er tut zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort etwas in der Welt und das hinterlässt gewisse Spuren und dann hinterlässt eine gewisse Form, von der wir wissen, sie ist deswegen da, weil sie von jemandem gebracht ist zu dieser Zeit an diesen Ort. Allerdings alles andere wird sozusagen uns nicht mitgeteilt. heißt, alles andere ist einfach schlicht nicht da. Die Kunst ist in einem sehr einfachen Sinne formell und materiell. Ja, das ist einfach etwas, was da ist, weil es dazu gebraucht ist, da zu sein. Ja. Und wir können alles andere, was darüber hinausgeht, das ist dann Ideologie und das ist dann Politik und das ist Religion, das ist alles, oder Hermeneutik, das ist alles legitim. Und das machen wir, das werden wir weitermachen. Aber es geht schon eine Etage tiefer.
Ganz kurze Frage.
Das ist schon ungeduldig.
Wie ist es dann zu bewerten, wenn die Mutter von Andy Warhol Andy Warhols Bilder signiert? Ist dann das Kunst, also ist es dann das Trauma, was das Bild selbst signiert, oder wer ist das Bild?
Also ich kenne die Geschichte nicht so sehr. Ich kenne die Geschichte.
Also die frühen Zeichnungen von Andy Warhol wurden von seiner Mutter signiert.
Ja gut, aber die Beziehung zwischen Wolfgang und seiner Mutter ist so eine Geschichte, in die ich jetzt nicht versichern kann. Die ist ja bekannt, ja, und schwierig. Dazu muss ich auch sagen, dass der Wolfgang bekannterweise an seine Familie in der Slowakei viele Bilder geschenkt hat. Sie haben sie angesehen, für nicht wertvoll erachtet und weggeschmissen in den Müll. Jetzt
draußen. Ja, herzlichen Dank.